Einen Moment. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz Call to Arms für die Unterstützung dieses Podcasts danken. Call to Arms von Digital Mindsoft ist ein intelligentes und vielschichtiges Echtzeitstrategiespiel in einem realistischen Kriegssetting. Habe ich Echtzeitstrategie gesagt? Nun, das stimmt. Man kontrolliert dutzende Einheiten, nimmt Stellungen ein, arbeitet sich voran. Alles Echtzeitstrategie-typisch. Aber es gibt auch einen Action-Part. Man kann jederzeit einen seiner Soldaten übernehmen und wie in einem Ego-Shooter steuern, um knifflige Stellen zu lösen zum Beispiel. Oder einen Panzer. Oder einen Heli. Viele, viele Möglichkeiten. Wer es mal ausprobieren möchte, von Call to Arms gibt es eine kostenlose Testversion auf Steam. Call to Arms. Vielen Dank. Another visitor. Stay a
while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
Ja, hallo Fabian.
Hallo Gunnar.
Und dann auch nochmal von mir ein kleines Willkommen beim Podcast Stay Forever. Freut mich, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich bin ja auch Fan oder Hörer auch von euch und wir haben ja schon mal diesen Crossover-Podcast gemacht mit dem Plauschangriff von Stay Forever und das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, hier diesen Konsolen-Ableger davon zu machen.
Und mal ausführlicher über ein paar Sachen zu sprechen, die sonst immer viel zu kurz kommen in Stay Forever. Und wir fangen heute an. Man weiß es natürlich schon, wenn man den Titel dieser Folge gesehen hat, mit Star Fox bzw. Starwing.
Mhm. Unter welchem Namen war dir das Spiel denn zuerst so präsent? Ich muss sagen, bei mir war es so, ich kannte das aus den Magazinen, weil das natürlich so die Zeit war, wo man so jedes Printmagazin noch verschlungen hat. Für mich war das Star Fox, weil das so, glaube ich, immer der Titel war, mit dem es in den Previews angekündigt wurde. Und dann kam es irgendwann raus und so, hä, wieso heißt das Spiel denn jetzt Starwing? Sehr seltsam tatsächlich, weil man ja auch viele Jahre später dann erst erfahren hat, woran es tatsächlich lag.
Für mich war das Starwing, weil ich habe das Spiel tatsächlich erst so kennengelernt. Also das hat ein Freund von mir zu Hause gehabt und hat es mir gezeigt. Ich hatte gar kein SNES zu der Zeit. Also das Spiel ist 1993 rausgekommen. Ich ging gleich noch ein bisschen auf die Geschichte dazu ein, was im Jahr 1993 sonst so los war. Aber 93 ist es erschienen und da habe ich PC gespielt hauptsächlich. Da war ich gerade von meiner Amiga-Phase weg und hatte gar kein SNES zu Hause und musste mir dann von jemandem zeigen lassen, was das SNES jetzt so Cooles kann. Und da war ich so mittelbeeindruckt, weil zu der Zeit ja beim PC sich so die 3D-Sachen durchgesetzt hatten. Aber ich wusste natürlich, dass das für das SNES damals eine sensationelle Grafik war. Und der Freund, der es mir gezeigt hat, war auch weggeblasen. So, wow, guck doch mal, und jetzt hier, boah, guck mal, das ist wie Star Wars und so.
Du, das ging mir aber genauso, weil ich hatte auch einen Amiga vorher, so auch über meinen älteren Bruder und dann aber bin ich zu den Konsolen umgeschwenkt und auf dem Super Nintendo warst du natürlich einfach noch auf einem ganz anderen Stand. Da war halt alles noch so ein bisschen schöner als auf dem NES und da war das eine Offenbarung, als du auf einmal so ein Spiel wie Star Fox hattest. Aber du hast es natürlich gesagt, so ein PC, der hatte halt einfach zu der Zeit schon ganz andere Sachen. Also es ist total kurios, wenn man sich anschaut, da gab es halt im gleichen Jahr schon sowas wie X-Wing oder auch Doom kam 93 dann schon raus. Aber wenn du halt nur auf Konsolen unterwegs warst, für mich war ein PC einfach eine meilenweit entfernte Anschaffung, weil das alles super teuer war damals. Da war Star Fox schon das Beste, was du auf Konsolen einfach kriegen konntest zu der Zeit.
Du hattest erst ein NES und dann ein SNES?
Ja, genau.
Ah ja, Klassiker, genau. Ich hatte beide Konsolen nicht, immer nur so im Freundeskreis mitgespielt, also Bomberman Sessions und solche Sachen natürlich, was man halt immer so gemacht hat. Und es gab aber damals, kann man sich heute gar nicht mehr daran erinnern, so eine Kultur des aus der Videothek Ausleihens. Mhm. Und zwar nicht nur Module, sondern auch Geräte. Ich hatte damals eine Zeit lang keinen Videorekorder und habe mir immer einen Videorekorder aus der Videothek ausgeliehen und einen Super Nintendo und manchmal auch einen Mega Drive. Und habe dann diese Geräte gespielt. Abgefahren, kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen. Oder gibt es heute noch in Videotheken oder sowas Vergleichbaren, wo man sich dann PS4s ausleihen kann? Gibt es nicht mehr, oder?
Also ich habe mal so zur Jahrtausendwende, als ich gerade so in der Abiturzeit war, auch in der Videothek gearbeitet. Und da hatten wir das tatsächlich auch noch damals. Also die Konsolen waren in so Koffern drin mit Controller und Kabellage und dann hast du das den Leuten irgendwie rausgegeben. Du musstest auch super viel Kaution dafür hinterlegen. Ich kenne es aber wirklich eher aus der Zeit, so als Super Nintendo aktuell war, weiß ich, dass ich auch immer mit meinen Eltern zur Videothek gefahren bin und dann rumgequengelt habe, bis ich ein Spiel bekommen habe. Und wenn wir es zurückgebracht haben, habe ich so lange gequengelt, bis wir noch ein neues wieder mitgenommen haben. Aber Konsolen habe ich mir tatsächlich nie geliehen, weil die hatte ich ja zu Hause. Und das hätten meine Eltern wahrscheinlich auch nicht mitgemacht, da jedes Mal dann irgendwie, keine Ahnung, was das kostete, wahrscheinlich 100 Mark oder sowas, zu hinterlegen für so ein Super Nintendo.
Beneidenswert. Dann warst du ja auch noch so jung. Ich habe zu der Zeit halt Amiga gehabt und so und da brauchte ich mein ganzes Geld für den Amiga und später dann, um den PC aufzurüsten, den erst 386er, 486er, dann 486er 2DX und nicht nur SX. Ach, das war alles so schrecklich. Und dann Pentium.
Aber findest du es nicht schade, dass du jetzt so diese Konsolenzeit gar nicht mitgemacht hast, als sie aktuell war? Weil ich finde gerade so ein Super Nintendo, das wissen vielleicht Leute, die schon mal Podcasts mit mir gehört haben, das ist halt echt so meine Nummer 1 Konsole, weil es da einfach so viele schöne und gute Spiele drauf gab, die einfach auch so zeitlos gut waren und was natürlich auch genau der Punkt an Spielen war, vor dem Start in die 3D-Ära, die echt gut gealtert sind, die du heute noch anschauen kannst und denkst so, ja, so ein Donkey Kong Country, das sieht halt echt immer noch nett aus und ich verbinde da so viele positive Emotionen mit. Ich hätte es total schade gefunden, das erst irgendwie Jahre später dann wirklich alles nachholen zu können.
Nee, ich habe viele Spiele zu der Zeit gespielt. Ich hatte halt nur die Konsole nicht selber. Und ich habe ja auch zu der Zeitpunkt im Spieleladen gearbeitet.
Ach so.
Schon 93, also jetzt nicht 91, als die Konsole hier rauskam, aber so zu der Zeit, als Star Fox rauskam, so 93, 94, 95 habe ich dann schon angefangen, in diesem Spieleladen zu arbeiten. Und in der Zeit habe ich dann natürlich immer auch Zugriff auf die Spiele gehabt und habe da immer was gespielt und ja auch erst Super Nintendo Spiele verkauft. Ja, da brauchte ich eine Art von Grundexpertise, die ich dann durch Spielen erworben habe.
Ja, okay, ich habe die Frage vielleicht falsch gestellt, weil du sagtest ja schon, dass du auch von deinem Kollegen der Star Fox kanntest, aber haben die Spiele dich nicht so angemacht, dass du auch dachtest, wow, ich brauche unbedingt ein SNES? Fandst du echt damals PC-Spielen cooler oder fandst du die Spiele signifikant besser oder die SNES-Spiele nicht so gut, dass du dachtest, das muss ich unbedingt selber haben?
Nee, ich brauchte das nicht selber. Ich bin da so oben drüber gesurft. So. Also meine große Konsolenzeit kam erst mit der PS1, so richtig, und davor habe ich halt so von allen Sachen die Highlights gespielt. Und ganz viel Multiplayer-Sachen, die man gemeinsam vor dem Bildschirm spielen konnte. Mario Kart natürlich, wie alle Leute, ja, und Bomberman und so.
Mhm.
Genau. Aber dann lass uns doch mal über Star Fox reden.
Ja.
Ja, Star Fox, 1993 erschienen, ist ein Nintendo First-Party-Spiel. Würde man heute sagen, gab es das damals schon, das Wort First-Party? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, das war nicht so gebräuchlich, so dieser Begriff. Die Spiele gab es natürlich, aber ich glaube, den Ausdruck hat man nicht so benutzt. Aber das Besondere an Star Fox war natürlich, dass es ein Entwickler gemacht hat in Kooperation mit Nintendo, der jetzt nicht in Japan saß oder keine Nintendo-Division war, sondern es war ein englisches Studio namens Argonaut, die man eigentlich bestenfalls kannte, weil sie in den 80ern vorher zwei Spiele gemacht hatten, der Starglider-Reihe. Das waren so Heimcomputerspiele, die auch schon so Weltraumkämpfe hatten in Vektor und ich glaube im zweiten Teil in Polygongrafik, die eigentlich ähnlich waren wie Star Fox, aber mir persönlich jetzt kein Begriff waren, weil sie einfach schon, glaube ich, so Mitte, Ende der 80er rauskamen. Kanntest du die aus der Zeit tatsächlich?
Starglider habe ich gespielt, genau. Das war ja 86, das war ja von der Firma Rainbird veröffentlicht, dem großen englischen Publisher. Und ich habe alles gespielt, was Rainbird hatte. Rainbird war meine super-duper-Favorite-Firma. Das war zu einer Zeit, als nicht nur Entwicklungsstudios, sondern auch Publisher irgendwie einen eigenen Ruf hatten oder wo man das Gefühl hatte, diese Firma Rainbird hat einen super Geschmack und hat tolle Sachen gemacht. Und ich habe nur noch ganz grobe Erinnerungen daran, an das Starglider, dass ich das gespielt habe, aber das hatte damals schon so ein Star-Wars-Flair, wie ja Star Fox später auch. Das war so ein bisschen so ein einfaches Wireframe-Spiel, so wie Battlezone vielleicht, mit so einfachen Panzern und so. Und da liefen aber auch schon so Figuren rum, die aussahen wie AT-STs aus Star Wars, so diese Chicken Walker, gegen die man da kämpfen musste. Und der Entwickler, also der Jess Sun von Argonaut, hat ja später auch gesagt, das sei beeinflusst gewesen von dem Star Wars Spiel, das es damals in der Arcade gab.
Der Punkt für Argonaut war ja so ein bisschen, die hatten diese Heimcomputerspiele gemacht, aber die haben natürlich dann auch gesehen, naja, der Markt ist relativ schwierig, weil du hast halt einfach ein riesen Raubkopiererproblem Und dann haben die sich überlegt, was können wir jetzt machen, wo können wir eigentlich mit unseren Spielen auch Geld verdienen? Und dann wollten die unbedingt in den Konsolenmarkt rein und hatten aber nicht so richtig eine Idee, wie sie das eigentlich schaffen können oder was sie machen sollen. Und was sie gemacht haben, war total simpel, denn sie hatten ein Gameboy-Spiel in der Mache. Das nannte sich Eclipse und war auch im Grunde genommen was Ähnliches wie Starglider, also so ein 3D-Weltraumspiel. Und sie sind damit einfach zur CES geflogen, also zur Consumer Electronics Show in die USA, um bis da in irgendeiner Form Nintendo zeigen zu können. Und tatsächlich hatten sie dann die Gelegenheit, auf der Messe sind sie einfach hin, haben gesagt, hey, wir möchten hier mit jemandem sprechen, der was zu sagen hat. Und wir haben dieses Spiel dabei und wahrscheinlich wäre sowas heute völlig unmöglich. Aber es hat sich tatsächlich jemand angeschaut von Nintendo und war dann so beeindruckt davon, dass die einfach gesagt haben, hey, ihr müsst mal unsere Entscheider in Japan kennenlernen, die sollen das auch mal angucken. Weil tatsächlich war es so, Nintendo wollte zu der Zeit eigentlich auch gerne schon 3D-Spiele haben. Auf Game Boy und NES war damals noch aktuell und das haben die einfach nicht gebacken bekommen. Die haben da nichts Brauchbares auf die Beine stellen können.
Ich glaube schon, dass solche Sachen grundsätzlich heute auch noch funktionieren, wenn du schon Spiele gemacht hast, dass du auf eine Messe fliegst und da einen Termin machst, vielleicht nicht mit Nintendo, aber mit einem großen Publisher und dass der sich das dann vorurteilsfrei anguckt, das gibt es schon heute auch noch. Und der Jess Sun, der das Spiel dann den Nintendos gezeigt hat, der hat ja dann der Legende nach auch noch den Kopierschutz gehackt vom Game Boy und das denen auch noch gezeigt gleich, um sie doppelt zu beeindrucken.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich war das auch tatsächlich der Grund, warum sie ihn eigentlich kennenlernen wollten, um das irgendwie zu unterbinden und rauszufinden, wie er das gemacht hat. Kennst du genau den Ablauf dahinter, wie er das gemacht hat? Es hatte was zu tun damit, wie der Gameboy dieses Nintendo-Logo darstellt, was am Anfang nach unten scrollt. Das konnte er irgendwie aushebeln, ne?
Das habe ich nie verstanden. Ich habe auch nur die Geschichte nachgelesen. Das habe ich nicht aus der Nähe mitbekommen, logischerweise. Ist ja auch schon ein bisschen her. Der Kopierschutz war an das Nintendo-Logo gekoppelt, ja, dass das irgendwie an einer bestimmten Stelle stehen musste und dann gab es eine Prüfung und wenn es da nicht stand, dann wusste das Spiel, dass es gecrackt war.
Mhm. Genau, so habe ich es auch verstanden und er konnte das irgendwie auf ganz einfache Art und Weise aushebeln. Und wie dem auch sei, die haben sich halt dann auch das Eclipse dort angeschaut. Und dann ist Jess dann wenig später tatsächlich schon nach Japan zu Nintendo gereist und hat einen Programmierer mitgenommen von Argonaut. Das ist Dylan Cuthbert, der auch später videospielhistorisch nochmal eine Rolle spielt mit anderen Sachen, auf die wir später nochmal eingehen werden. Und tatsächlich kam das auch bei den Japanern ziemlich gut an. Da war natürlich auch damals schon Miyamoto am Start bei Nintendo und die haben das gesehen und haben gedacht, wow, das ist cool, das wollen wir haben. Also auch das Gameboy-Spiel, das Eclipse. Also eigentlich hatte Argonaut schon einen Publishing-Deal mit Mindscape und Nintendo hat dann die Rechte gekauft, haben das Spiel nochmal umbenannt in X oder X und dann haben sie es rausgebracht, aber komischerweise nur in Japan. Sie haben es nicht in den Westen gebracht, was total seltsam ist.
Keine Ahnung, was da die Rationale dahinter war. Vielleicht wollten sie sozusagen nur die Technologie einmal im Markt haben und hatten gar nicht vor, mit dem Spiel was zu machen. Gibt's ja manchmal, dass man irgendwelche Sachen taktisch nur rausbringt. Aber komisch, weiß ich auch nicht. Ist auch ein komischer Name, X. Bisschen lustig, dass es jetzt dieser Tage ja auch noch eine Weltraumserie gibt, die X heißt.
Ja, das stimmt. Ich habe das nie wirklich gespielt auf dem Gameboy. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist natürlich schon beeindruckend, weil der Gameboy war ja nochmal eine ganze Spur technisch primitiver als das Super Nintendo und die Spiele waren ja wirklich alle sehr, sehr einfach. Und wenn du das heute siehst, dass da wirklich so ein 3D-Spiel auf dem Gameboy war, das ist schon irgendwie kurios. Und das Spiel kennt zwar kein Mensch, aber zum Beispiel die Famitsu, das japanische Videospielmagazin, für die gehörte das wirklich zu einem der vier einflussreichsten Gameboy-Spiele aller Zeiten. Und das ist natürlich schon eine Leistung, weil der Gameboy hat ja einfach eine riesige Library an Spielen gehabt.
Ja, abgefahren. Also weiß ich aber jetzt leider auch nicht mehr drüber. Das hätte man nochmal rausfinden müssen, irgendwo, wo das ist und das nochmal spielen müssen. Aber du hast auch nicht nochmal gespielt, ne? Du hast nur nochmal geschaut, wie es aussah und so.
Nee, ich habe mir das einfach jetzt nochmal in einem Video angeschaut. Ja. Es war dann auch, glaube ich, für die Zusammenarbeit von Argonaut und Nintendo so ein bisschen der Grundstein, aber tatsächlich wollte Nintendo was mit denen zusammen auf dem Super Nintendo machen, weil das Super Nintendo stand halt noch in den Startlöchern, das war noch nicht raus zu der Zeit, es stand aber kurz vor dem Release. Und jetzt hatte Nintendo selber auch schon 3D-artige Spiele in Arbeit, nämlich zum Beispiel Pilot Wings. Aber die setzten da auf dieses Mode 7-Ding. Mode 7 kennst du vom Super Nintendo, ne?
Ja, aber das musst du mal erklären.
Okay.
Das ist irgend so ein trickreiches Ding mit 2D, 3D zu machen, ist meine Erinnerung.
Also aus heutiger Sicht, das, was Mode 7 war, das hat Nintendo damals sehr Marketing nach außen gestellt. Das war aber eigentlich auch eine super simple Spielerei. Die haben einfach zweidimensionale Objekte gehabt und haben die dann gedreht oder skaliert und dadurch ist so ein Eindruck von Dreidimensionalität entstanden. Und die anderen Konsolen, zum Beispiel das Mega Drive, konnte was Vergleichbares nicht in der Qualität. Im Grunde war das so, Pilot Wings war so eine Art Flug- Simulation ist eigentlich Quatsch. Es war mehr so ein Flugspielchen, wo du Fallschirm springen konntest. Du konntest mit einem Doppeldecker fliegen, mit einem Jetpack fliegen. Aber was passiert ist, ist im Grunde genommen nur, dass du mit der Figur auf der Stelle standst und dann wurde einfach die Erde, also das, wo du drauf zufliegst, skaliert und rotiert. Und dadurch ist dieser Eindruck entstanden, dass da eine 3D-Welt wäre. Tatsächlich hatten die aber gar keine, die hatten auch keine 3D-Figuren und sowas in der Art. Aber trotzdem zu der Zeit damals natürlich cool und ganz, ganz viele Spiele haben das eingesetzt. Also bei Mario Kart hatte man das auch, bei Super Castlevania. Es gab einen ganzen Haufen Spiele, die diesen Mode 7 genutzt haben.
Genau, und dann wollten die, also dass die Argonaut-Leute nochmal an Pilotwings rangehen und das noch besser machen, aber das war schon zu knapp. Und die Argonaut-Leute, denen ist jetzt auch nicht der ganz große Trick eingefallen, weil das SNES ja doch zu langsam ist für eine 3D-Grafik.
Genau, also das SNES, ich habe das nochmal nachguckt, weil aus heutiger Sicht ist es ja total absurd, wenn man das mal hört. Das SNES hatte eine CPU mit irgendwie 3, noch was Megahertz. Was selbst für damalige Verhältnisse, ich weiß noch so, dass in den Videospielmagazinen alle rumunkten, von wegen, ja, da wird es nie schnelle Shooter geben und all diese Geschichten, weil die CPU so langsam ist. Und tatsächlich war das einfach auch ein Pferdefuß für so 3D-Ambitionen. Also die CPU des Super Nintendos war einfach wahnsinnig langsam. Und deswegen, Argonaut kam dann auf die Idee, wir machen einen Zusatzchip für Module. Das heißt, wir passen nicht mehr die Hardware an des Super Nintendos, weil das hätte auch alles sehr viel teurer gemacht, sondern wir bauen einfach später Zusatzchips in entsprechende Spiele ein, die dann 3D-Grafiken darstellen sollen.
Du sagst das so leicht. Was ist denn das für eine abgefahrene Entscheidung, zu sagen, hey, da machen wir noch einen Chip drauf. Wie geil, dass das überhaupt geht. Ich finde das sowas Magisches. So eine Industriemagie, zu sagen, okay, wir haben jetzt das Modul, das ja einfach eine Platine ist. Und jetzt benutzen wir die nicht nur als Speicher, um davon die Daten zu streamen, sondern wir bauen da ja quasi eine Grafikkarte drauf. Also im weitesten Sinne, ja. Das finde ich so eine abgefahrene Entscheidung. Gab es das vorher schon mal sowas Ähnliches zu der Zeit?
Ich glaube nicht. Und das ist mir jetzt auch erst in der Recherche für den Podcast wirklich so klar geworden. Ich meine, natürlich wusste ich immer, da ist dieser Zusatzchip drin. Aber wie du eben das schon sagtest, die haben da quasi einfach nochmal eine Grafikkarte mit reingebaut. Also quasi einfach ein Hardware-Upgrade gemacht, ohne wirklich die Hardware der Konsole zu verändern. Und das ist natürlich was, was auch nur so ein zeitbedingtes Phänomen war, weil es ging danach ja gleich los mit der Generation PlayStation und Saturn und den ganzen CD-basierten Konsolen. Und da konntest du das natürlich nicht mehr machen. Das heißt, es war so ein Ding, was, na sagen wir mal, 2, 3 Jahre vielleicht, nee, eigentlich nicht mal, eigentlich eher 2 Jahre wirklich angesagt war oder eine Option war, um Spiele zu verbessern. Und Sega hat es dann auch gesehen von wegen, hey, das ist ja voll cool, das möchten wir auch. Und dann wollten sie unbedingt auch Virtual Racing auf das Mega Drive bringen. Das haben sie dann auch gemacht, aber da war das Problem, die hatten einen Chip drin, der war so teuer, dass das ganze Spiel einfach wahnsinnig teuer wurde. Und dann haben sie es, glaube ich, auch bei dem einen Spiel belassen. Es gab nur Virtual Racing für das Mega Drive, was auch einen Zusatzchip hatte. Aber trotzdem total cool und halt auch so ein Ding, was sich wahrscheinlich nie mehr wiederholen wird im Konsolenbereich.
Nee, das kann man sicher nicht wieder machen. Vielleicht die Switch? Nein. Nein, da sind die Speicherkarten nicht dafür angelegt, dass es das sowas geht. Ich finde das so abgefahren. Also war ja auch teuer. Das geht auch echt nur bei einem Titel von Nintendo selber, weil das war dann zu der Zeit ein RISC-Prozessor, 16-Bit. Ein RISC ist sozusagen eine schlanke Prozessorarchitektur, eine schlanke Prozessorphilosophie. Und der war nur dafür da, Polygone zu rechnen. Also die halt zu nehmen, zu berechnen und an das Super Nintendo zur Darstellung dann weiterzugeben. Also weniger als eine heutige Grafikkarte und hatte 32 KB Speicher, sehr geil, die er halt selber brauchte. Und er kostete $10 in der Herstellung. Also das hat die Modulkosten verdoppelt. Ja, das Modul war auch so, ich glaube, 5 bis 6 oder so. Und mit dem Chip wurde das dann nochmal teurer. Ja, und das ist ja bei einem Spiel, von dem 4 Millionen Stück hergestellt worden, also angeblich sind davon 4 Millionen verkauft worden, 3 bis 4 Millionen so, wenn da jetzt ein bisschen mehr noch hergestellt worden ist. Das war da zu der Zeit der meistverkaufte RISC-Prozessor der Welt. Ich finde das so abgefahren. Das hat man halt für so ein Spiel gemacht, mal eben so in so einer Augenblicksentscheidung auch. So, okay, wir brauchen das für das Spiel, also machen wir das mal. Hier, Engländer, rennt mal los, ja, macht mal einen Chip. Die haben das ja nie vorher gemacht. Das müssen ja Genies gewesen sein bei Argonaut. Als die Nintendo kennengelernt haben, hier dieser Programmierer, Dylan Cuthbert, genau, den du erwähnt hast, der war 19, als er da mit seinem Chef zu Nintendo geflogen ist. Und der Chef war auch nicht älter, vielleicht 22 oder so. Also total abgefahren. Und dann fliegen die dahin und werden dann so mit einer Entscheidung und einem Pitch sozusagen, werden die so Industriehelden. Weil daraus entwickelt sich dann so ein Riesending, jetzt mal abgesehen von Star Fox, über das wir gleich noch sprechen, wird ja Argonaut dann hinterher eine Chipfirma. Mhm. Und die wird eine der größeren Chipfirmen für RISC-Prozessoren und macht dann hauptsächlich das jahrelang und bis sie dann irgendwann gekauft wird und Millionen Geschäfte und sowas. hieß dann später ARK, ARK International. Was für eine abgefahrene Industriegeschichte, so, weil der da mal hingegangen ist und denen seinen gehackten Gameboy gezeigt hat.
Weil man sagen muss, die haben das, glaube ich, zu der Zeit auch nicht alleine gemacht bei dem Chip. Dann, die haben mit einer Firma zusammengearbeitet, die auch in England saß. Die hießen, glaube ich, Flair Technology. Flair hat an irgendeiner Konsole gearbeitet, die nie auf den Markt gekommen ist. Auf jeden Fall wusste Argonaut, da sitzen Leute, die sowas könnten. Ich glaube, Argonaut hatte wirklich mehr die Leute, die den Chip damit dann programmieren konnten und diese 3D-Grafiken machen konnten. Aber ich glaube, für die Hardware hatten sie auch Hilfe, die hinter diesem FX-Chip stand.
Genau, die haben auch Leute eingestellt dafür dann extra, ja. Aber irgendwie waren sie in so einer Szene, glaube ich, von jungen englischen Entwicklern, dass sie da immerhin auch Zugriff drauf hatten, sich dann da schnell die richtigen Leute zu holen.
Weißt du eigentlich, Gunnar, wie der Super FX-Chip ursprünglich hieß oder wie der heißen sollte? Und ich glaube, das steht auf den Chips tatsächlich sogar auch drauf.
Das steht noch drauf, genau, das ist der Mario-Chip.
Ja, genau. Schön. Konstruiert aus den Begriffen Mathematical Argonaut Rotation Input Output.
Naja. Das ist reichlich bescheuert, finde ich.
Ja, total. Also auch nur, dass sie das Argonaut dann noch mit eingebaut haben. Aber das war vielleicht dann auch Nintendo selber zu doof und dann haben sie es einfach in Super FX umbenannt. Was natürlich auch viel cooler ist, weil Nintendo hat ja wirklich den Chip auch relativ stark promoted. Also die haben es auf den ganzen Anzeigen damit draufgeschrieben, mit dem Super FX-Chip. Und das klingt ja viel geiler als Mario-Chip, klingt halt wieder nach Nintendo. Das klingt so nach Knuddel und total nett und lieb. Und Super FX-Geschichten und gerade auch Star Fox waren da doch so ein bisschen cooler oder wollten auch die Leute ansprechen, die eher so ein bisschen technikaffin sind. Und deswegen haben sie sich wahrscheinlich für den Namen dann entschieden.
Das stand auch auf der Packung richtig groß und so. Ja, genau, das sollte ja ein cooles Spiel werden. Mhm. Ja, das war eins der coolsten Spiele von Nintendo, finde ich. Ich hatte immer den Eindruck, so aus meiner spezifischen Arbeit im Videospielladen, dass die Nintendo-Sachen alle nicht cool sind und dass die coolen Leute oder die prollig coolen Leute alle auf Sega standen, weil Sega hat so eine Werbung gemacht damals in den 90ern, die ganz klar drauf ging hier höher, schneller, weiter, cooler und Nintendo hat immer ein bisschen ruhigere, behäbigere und sehr familienfreundliche Werbung gemacht. War mein Eindruck von damals.
Ja, das stimmt auch. Die haben halt echt immer die Familien angesprochen und alle ihre Franchises, also gerade rund um Mario, die waren ja auch immer super nett. Ich meine, Mario war halt nicht so schnell und nicht so cool wie Sonic, aber trotzdem hat er natürlich zweifelsfrei immer die besseren Spiele gehabt. Also weil man da sicherlich auch drüber streiten kann, aber ich war jetzt nie ein Sonic-Fan. Aber das war halt das Ding, mit dem Sega gewirtschaftet hat. Es gab ja auch immer diesen Slogan, Sega does what Nintendo don't und solche Sachen. Die hatten so einen richtigen Twist damals noch. Und es gab halt noch diese ganz krasse Lagerbildung zwischen Sega und Nintendo. Und ja, du sagtest jetzt, Star Fox wurde dann einer der coolsten Nintendo-Titel. Ich glaube, der Weg dahin von der Fertigstellung des FX-Chip war aber noch ganz schön schwierig. Weil, was ich jetzt dann nachgelesen habe, Argonaut hat dann auf Basis des Chips auch wieder, es ist ja kein Wunder, ein Weltraumspiel einfach gebaut, weil das konnten sie. Und das war auch 3D und es hat aber einfach keinen Spaß gemacht. Es war einfach kein Spiel, was irgendwie Laune macht. Es gibt dazu diese Anekdote, die ich nachgelesen habe, dass sie so eine spielbare Demo davon hatten und dass dann Miyamoto reinkam. Und die Japaner sind natürlich sehr höflich oder sehr bedacht in ihrer Art der Kritik. Und dass er dann so ganz scharf so durch die Zähne so Luft eingezogen hat. Und dass das ungefähr so eine der schlimmsten Kritiken ist, die du in Japan bekommen kannst, wenn jemand etwas von dir beurteilt. Und genau das ist da dann passiert in dem Moment. Und naja, dann standen sie halt da und sie waren halt eigentlich schon wenige Monate vor dem Release und hatten jetzt ein 3D-Spiel, aber es hat halt einfach keinen Spaß gemacht und es hat als Spiel, gerade was Nintendos Ansprüche angeht, einfach noch gar nicht funktioniert.
Aber naja, das ist ja nichts, was eine Firma wie Nintendo nicht reparieren könnte, ja. Zumal, wenn man Miyamoto da rumsetzen hat.
Das stimmt. Und was dann passiert ist, folgendes. Sie hatten dann diesen Entwickler, den Dylan Cuthbert, und der hatte noch zwei Kollegen dabei. Das war der Christa Womble und Giles Goddard hieß der dritte, wenn ich das richtig ausspreche. Und die pendelten dann einfach zwischen England und Japan. Weil das Problem war, Nintendo selber hätte jetzt sagen können, ja, okay, ihr habt uns jetzt diesen Chip gebaut und wir können jetzt 3D-Grafik, wir können das auch selber machen. Aber die Nintendo-Programmierer konnten einfach mit dem Chip nicht umgehen. Die wussten nicht, wie sie daraus dann 3D-Grafiken kriegen und die Argonaut-Leute wiederum, die waren einfach nicht so richtig gute Spieldesigner. Das waren halt so Techniker und Programmierer, aber die hätten nicht selbstständig ein Spiel machen können, was so diesen Nintendo-Standards genügt hätte und gerade auch diesen Flair gehabt hätte, den Nintendo-Spiele immer haben. Und deswegen diese Pendelei. Und dann, ich glaube, eine Zeit lang waren die auch permanent dann einfach in Japan vor Ort, die drei, und haben mit an diesem Spiel gearbeitet. Sie sind auch in den Credits genannt, relativ am Anfang gleich als Programmierer des Spiels. Und das war dann so ein Joint Venture einfach zwischen Nintendo-Leuten, die dieses ganze Nintendo-Ding reingebracht haben, und den Technik-Leuten von Argonaut.
Das ist nicht selbstverständlich ist in der Zeit, ja, gerade mit japanischen Firmen, die aus westlicher Sicht immer schwer zugänglich wirken und so, dass man da so eine enge Zusammenarbeit hat, möglicherweise im selben Büro an einem Spiel. Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Die müssen die Argonaut-Jungs schon sehr gemocht haben bei Nintendo, dass sie sich das aufgeladen haben. Das wirkt ein bisschen un-Nintendo-haft, finde ich.
Ja, wobei man natürlich auch nicht weiß, wie damals so die Situation bei Nintendo war. Und vielleicht standen sie natürlich einfach auch ein bisschen unter Druck, weil sie wollten das Spiel halt Anfang 93 rausbringen. Und es ist halt echt, wir sprechen jetzt, glaube ich, von ein paar Monaten davor. Und das war für Nintendo, glaube ich, auch ungewohnt. Die haben Spiele selten verschoben. Die haben immer gerne ihre Release-Schedules eingehalten. Das ist ja auch heute eigentlich noch so, dass, na gut, wobei, muss ich gerade überlegen, wie oft Zelda verschoben wurde, das letzte auf der Switch. Aber eigentlich ist es so, dass Nintendo relativ pünktlich ist, was ihre Spiele-Releases angeht. Und die wollten das, glaube ich, unbedingt noch hinkriegen, dass das funktioniert. Und einen Schritt, den sie dann gemacht haben, ist, dass sie das Spiel gleich mal ein bisschen in seiner Breite beschränkt haben, indem sie gesagt haben, hey, wir machen kein Spiel mehr, wo man frei rumfliegen kann im Weltall, sondern wir machen im Grunde genommen einen Rail-Shooter draus. Das heißt, man kann nur noch in die Tiefe des Bildschirms fliegen. Und da glaubte Miyamoto dran, das kann den meisten Erfolg haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen kontrollierbarer. Und du hast vielleicht noch eine realistischere Chance, dieses Spiel in ein paar Monaten auch fertig zu bekommen.
Ich habe erst Jahre später irgendwo gehört, dass das ein Rail-Shooter ist. Ich hätte das nie gedacht, das mit dem Wort Rail-Shooter in Beziehung zu setzen. Rail-Shooter waren für mich immer sowas wie House of the Dead oder sowas, ja, wo du halt wirklich in so ganz engen Räumen dich bewegst und das Spiel sozusagen immer deine Bewegung automatisch macht. Und hier fliegst du ja gefühlt sehr frei rum. Und du kannst ja, weil du diese Rollen machen kannst und so zurück so ein bisschen und mal um den Gegner rum. Und das fühlt sich gar nicht eingeschränkt an, obwohl es das natürlich ist.
Also ich glaube, es ist eine Definitionssache. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil es sich natürlich schon von Rail-Shootern unterscheidet. Aber im Grunde genommen, du hast da keine richtig freie Bewegungsmöglichkeit. Was du machst, indem du rumfliegst, im Grunde ziehst du damit ja nur das Fadenkreuz einfach durch die Gegend. Und das Raumschiff ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen dir als Spieler und dem Fadenkreuz, was du dadurch bewegst. Das Einzige, was es halt wirklich unterscheidet, ist, dass das Raumschiff so eine Repräsentanz von dir im Spiel ist, die tatsächlich auch mit der Umgebung kollidieren kann. Das hast du bei klassischen Rail-Shootern nicht, wo du dich selber nicht siehst und aus der Ego-Perspektive spielst. Aber irgendwie passt es schon. Ich habe das auch ganz viele Jahre nicht als Rail-Shooter betrachtet. Es ist im Grunde genommen ja auch egal, wie man es definiert. Es ist, glaube ich, im Endeffekt so ein bisschen aus mehreren Genres. Passt sicherlich auch, wenn man sagt, es ist ein Weltraumflugspiel. Wie heißt denn dieses Genre?
Gibt's gar nicht so in der Form. Also eigentlich wäre es ja eine Simulation klassisch und das ist es ja nun wirklich nicht, ja. Aber das stimmt schon, die Repräsentanz des Schiffs auf dem Bildschirm, die macht so ein großes Realismusgefühl dabei. Mhm. Genau, vielleicht beschreiben wir noch ein bisschen, bevor wir zum eigentlichen Release kommen, nochmal ganz kurz, wie das Spiel überhaupt aussieht oder wie das Spiel sich überhaupt anfühlt. Und zwar sagtest du schon die wesentlichen Sachen davon. Man fliegt in den Raum, man sieht ein Raumschiff von hinten. Man kann auch aus dem Cockpit gucken, aber das ist optional. Mhm. Im Wesentlichen zieht man dieses Raumschiff über den ganzen Bildschirm und weicht Gegnern aus. Das ist alles eine untexturierte oder nur geschadete Polygone. Also es ist nicht so eine Engine, wo man richtig Texturen hat. Das ging zu der Zeit noch gar nicht. Und weicht Gegnern aus, die aus der Tiefe des Raumes einem entgegenkommen. Man kann Tore durchfliegen, man kann Punkte einsammeln, Ringe durchfliegen und Sachen einsammeln. Und man kann Manöver ausführen, nämlich Rolls, verschiedene. Und es gibt übrigens kein Fadenkreuz. Das Fadenkreuz gibt es erst im Nachfolger. Am Anfang zielt man sozusagen nur mit dem, also man sieht, wo seine Schüsse hingehen.
Stimmt, du hast recht.
Und damit zielt man. Ist wie so ein virtuelles Fadenkreuz, weil eigentlich hat man die ganze Zeit das Schießen dran, ja, man die ganze Zeit. Und dann sieht man immer, wo die Schüsse einschlagen. Und diesen Bereich, wo die Schüsse einschlagen, zieht man auf die Gegner sozusagen.
Genau. So wie du das jetzt beschreibst, ich glaube, wenn man das Spiel jetzt gar nicht kennen würde, ich habe das nämlich versucht, jetzt mal so unvoreingenommen einfach mir dann vorzustellen, dann ist das natürlich wieder was, wo ich mir jetzt sowas wie Starglider vorstelle oder so ein sehr simpel aufgebautes Spiel, was sehr technisch wirkt, wo man mit sehr simpel gebauten Raumschiffen durch so eine sehr einfache 3D-Welt fliegt. Und das war natürlich nicht das, was Nintendo gerne wollte. Und Nintendo wollte was haben, was so ein bisschen einfach auch Nintendo nach außen darstellt. Und deswegen haben sie überlegt, naja, wir haben jetzt diese super simplen Raumschiffe, weil im Grunde genommen diese A-Wings, das sind die Raumschiffe, in denen die Hauptcharaktere des Spiels fliegen, das sind im Grunde genommen nur ein paar Dreiecke. Und das hätte halt überhaupt keinen Wiedererkennungswert oder auch keinen Charme und wäre für den Spieler so emotional auch einfach gar nicht ansprechend, was, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem der Argonaut-Spiele vorher war, dass die eigentlich nicht so einen richtigen Charakter hatten oder auch keine richtigen Charaktere. Und das wollte Nintendo nicht. Und deswegen haben sie sich überlegt, wir kombinieren dieses sehr technische einfach mit Tieren, also mit tierischen Helden. Deswegen heißt das Spiel natürlich auch Star Fox.
Und das war so clever. Das nimmt ja gleich ganz viele Konzepte zusammen. Dadurch wird es ja noch Star Warsiger. Ja? Mhm. Auf verschiedene Arten erinnert es an Star Wars und übernimmt dieses Star Wars-Gefühl, das man hat, wenn man im X-Wing fliegt oder das sieht, wenn im X-Wing geflogen wird, wo die dann miteinander reden und mit den Co-Piloten reden und dann rausfliegen. Und dann sieht man den Co-Piloten auf dem Bildschirm und dann spricht er, er ist hinter mir, hilf mir. Und genau das, diese Art von Interaktion mit Wingman gibt es hier auch, indem du nämlich nicht alleine bist als Pilot, Star Fox, sondern dem du noch Kumpels dabei hast, sozusagen, Flügelmänner, unter anderem Falco Lombardi, Flügelmann, haha, ist ein Vogel. Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Und den Hasen Peppy und die Kröte Slippy. Und dann sind wir voll im Nintendo-Territorium, finde ich, ja, mit lustigen Tieren wieder.
Ja, total. Und ich meine auch, der Darth Vader von Star Fox ist quasi ein Affe einfach. Der heißt Andros und ja, ist ein Affe und der Commander, glaube ich, der Chef des Star Fox Teams ist ein Hund. Der heißt General Pepper und gibt quasi immer so kleine Missionsbriefings am Anfang, bevor es losgeht. Und es ist einfach alles so super liebenswert. Also die ganzen Figuren, wie du eben schon sagtest, diese Interaktion zwischen den Figuren spielt halt auch eine große Rolle, weil es immer so Funkkontakt zwischen den Leuten gibt während der Missionen. Und weil es Tiere sind, ist es natürlich auch legitim, dass sie nicht wirklich wie Menschen miteinander sprechen, weil da hast du auch gar keine technischen Möglichkeiten auf dem Super Nintendo zu gehabt, um das so abzubilden, sondern die machen immer so eine Fantasiesprache. Das ist so ein Gebrabbel. Wir können es immer ein bisschen anhören, wie sich diese Dialoge zwischen den verschiedenen Figuren im Spiel angehört haben.
Das ist schon cool.
Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das hat sie genervt damals oder die nichts damit anfangen können, wenn Leute in Videospielen einfach solche Geräusche machen. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Hättest du dir lieber echte Sprachausgabe gewünscht, obwohl es natürlich auch utopisch gewesen wäre auf dem Super Nintendo?
Beim N64 kam das ja dann. Mhm. Ich fand das immer einen ganz legitimen Weg, auch ein Spiel sozusagen zu internationalisieren und dann nicht noch irgendwas übersetzen zu müssen, weil man halt so wie bei Sims, ja, mit Simlish eine Fantasiesprache hat. Ich finde, das gibt einen eigenen Charakter. So, finde das cool.
Mhm. Ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen oder versucht, so ein paar Stimmen so aus der Zeit einfach wirklich mal im Netz zu lesen oder Eindrücke von Leuten, die sich das Spiel damals geholt haben. Was ich da stellenweise gelesen habe, war, dass die Leute ein bisschen enttäuscht waren, dass der Stil der Figuren im Spiel, die man immer auf so kleinen Bildchen sieht in der Ecke, wenn sie so Funkkontakt haben, sich total unterscheidet von dem, wie die Figuren eigentlich auf der Verpackung des Spiels aussahen. Weil auf der Verpackung waren das so total coole Puppen einfach. Es waren Tierpuppen, die da irgendwie standen und die wirklich legendär gut aussehen, also total sympathisch. Und ja, der Grund dafür, angeblich habe ich nachgelesen, dass sie bei Nintendo einfach Fan waren von solchen Puppenserien, wie eben Thunderbirds und solche Geschichten, die es gab, aber sie natürlich keine Möglichkeit hatten, gerade in einem Spiel nicht, was dann in einem 3D-Universum sein sollte, sowas dann abzubilden.
Das war aber nur auf der europäischen Version, auf der amerikanischen Version ist eine Zeichnung von Fox. Oder? Doch, auf der Star Fox-Packung, da ist es gar nicht drauf.
Doch, das ist die gleiche Puppe, einfach nur gedreht, glaube ich.
Echt?
Also ich glaube, auf der europäischen stehen die alle so ein bisschen mit so einem seitlichen Profil nebeneinander. Die Puppe ist aber, glaube ich, die gleiche und die haben sie einfach nur ein bisschen gedreht dann, weil sie hat auch so die Arme in die Seite gestützt.
Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung, genau. Also jedenfalls sieht die europäische Packung sehr viel cooler aus, weil da stehen so die Helden des Spiels in so einer dramatischen Seitenansicht wie auf so einem Filmplakat. Das sieht sehr cool aus.
Weißt du eigentlich, Gunnar, dass wir jetzt doch gar nicht erklärt haben, warum das Spiel bei uns Star Wing hieß und nicht Star Fox?
Ah, das können wir noch machen. Tu das bitte.
Ja, es fällt mir jetzt gerade ein. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir das aufgeschrieben hatte. Also die ganz lange Zeit verbreitete Annahme war, was ich glaube ich auch ganz viele Jahre dachte, ist, dass es einfach Spiele gab in den 80ern, die auch Star Fox hießen und dann noch irgendwelche Trademarks bestanden, weil es gab sogar mehrere Spiele im europäischen Raum, die diesen Namen trugen. Und dann hat man erst vor ein paar Jahren nochmal einen der Programmierer, das ist wieder dieser Dylan Cuthbert, der eigentlich immer so als Ansprechpartner Nummer 1 jetzt dient, wenn es um irgendwelche alten Star Fox Sachen gehen soll, gefragt. Und der hat erzählt, es lag einfach daran, dass es eine Firma gab in Deutschland, die Starvox hieß. Also nicht Fox mit F, sondern mit V, Starvox. Und dass man einfach dachte, das klingt dann hier zu ähnlich. Und da wollte Nintendo einfach von vornherein Rechtsstreit vermeiden. Und scheinbar wollten sie dann nicht nur Deutschland irgendwie einen eigenen Namen haben, sondern haben komplett dieses Starwing-Ding dann für ganz Europa übernommen. Und tatsächlich auch noch für das zweite Spiel später im N64. Auch da taucht Star Fox ja nicht im Namen auf.
Ja, da heißt es Lylat Wars, also nach dem Universum, in dem das spielt. Aber abgefahren eigentlich, weil nach meinem Verständnis von solchen Rechten ist das wurscht, wie eine Firma heißt. Ja, es muss schon irgendwie ein angemeldetes Copyright für irgendwas in dem Feld sein. Deswegen ist ja eigentlich die Annahme, dass es dich auf ein altes Spiel bezieht, völlig logisch, weil wenn du ein Spiel hast namens Star Fox, darf nicht noch jemand ein Spiel Star Fox machen. Wenn du aber ein Eis rausbringen willst, das Star Fox heißt und erkennbar es keinen Zusammenhang mit dem Spiel hat, dann kannst du das schon machen. Du kannst Copyright nicht so breit anmelden. Trademarks heißt das schon, Trademarks. Ja? Also kannst Handelsmarken nicht so breit anmelden, dass sie plötzlich alles erschlagen.
Ja, eigentlich komisch. Ja. Ich finde es auch seltsam, aber ich glaube sogar Jess Sun, den du schon mal angesprochen hattest, also der damalige Chef von Argonaut, hat es wohl auch nochmal bestätigt, dass es daran lag.
Ja, die haben das so erklärt. Nintendo ist eine Firma, die sehr auf ihre eigenen Anwälte hört. Mhm. Und Anwälte, die man fragt, sag mal, ist das eigentlich ein Risiko, wenn wir das machen, das einfach so nennen wie diese Firma da? Dann sagt der Anwalt in so einer Firma immer, ja, machen wir mal besser nicht. Ja, weil er muss sich ja keinen neuen Namen ausdenken, ist ihm doch wurscht.
Ja, stimmt.
Wenn der jetzt natürlich sagen würde, ach komm, das können wir schon machen und dann geht's schief, dann ist er im Arsch. Wenn er sagt, nee, mach mal nicht, dann deckt sich der Entwickler halt einen neuen Namen aus und das war's. Hat er seinen Job erfüllt? Super, kann er wieder nach Hause gehen. Anwälte, ey. Und ich glaube, dass sowas immer zu so vorauseilendem Gehorsam führt. Dazu möchte ich eine kurze Nintendo-Anekdote erzählen. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der war Pressesprecher bei Nintendo in irgendeiner Funktion. Möchte jetzt gar nicht so sehr auf den genauen Menschen deuten, ja. Also im PR-Team von Nintendo. Und mit dem habe ich später in einer anderen Funktion gearbeitet. Und dann hat der mich gefragt, sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn ihr PMs verschickt, also Pressemitteilungen verschickt? Wann gibt ihr die denn dem Anwalt? Und dann musste ich laut lachen und gesagt, wir haben noch nie eine Pressemitteilung von einem Anwalt checken lassen. Und er so, echt? Oh cool, da geht es bestimmt total schnell bei euch, oder? Und das fand ich ziemlich lustig, ja, dass offenkundig, jetzt jedenfalls in den letzten Jahren, Nintendo alle Pressemitteilungen nochmal beim Anwalt vorbeischickt, zur Sicherheit.
Echt? Kannst du dir das vorstellen, dass sie das wirklich machen? Ich meine, du hast doch lokal auch vielleicht ganz andere gültige Rechte oder so. Das wäre doch ein Mega-Hassel für die, wenn die jede PM, die sie vielleicht aus Japan oder Amerika bekommen und dann lokalisieren, nochmal checken lassen müssen. Das ist ja echt...
Ganz bestimmt, der wird mich nicht angelogen haben.
Ja, es wird schon stimmen, aber ich habe darüber nie nachgedacht, über solche Stolpersteine. Ich glaube, das macht die Arbeit dann nicht gerade angenehmer oder nicht gerade schneller.
Also von allem, was man weiß von Leuten, die in japanischen Unternehmen arbeiten, sind die sehr formalistisch. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, in kleinen japanischen Unternehmen zu arbeiten. Alle Bekannten, die ich habe, arbeiten natürlich in großen japanischen Unternehmen. Konami und Nintendo und Sony und so. Und die berichten alle von relativ viel Bürokratie, langsamen Prozessen, großer Ruhe in der Abstimmung und so. Naja gut, das ist ja nur anekdotisch. Wir waren so ein bisschen bei den Stimmen aus der Zeit, wie das damals aufgenommen wurde. Und das haben wir vielleicht alles noch nicht ausreichend gewürdigt, auch dieses Wunder dieses Spiels und die Coolness. Aber ich habe mal nochmal einen alten Artikel nachgelesen in der Mega Blast.
Oh, die kenne ich noch.
Damals ein Konsolenmagazin, genau. Und ganz interessant, da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, die haben den ganzen Artikel über den Super FX-Chip geschrieben, das Spiel fast nicht erwähnt. So, und hier und bla, und dann ja, Spiel, 3 Schwierigkeitsgrade, bla bla, und hier auch ein bisschen schießen und so, haben 82% gegeben und haben aber nur gesagt, wie geil der Super FX-Chip ist und haben den Bezug hergestellt zur Arcade sofort. Das wäre mir jetzt gar nicht so schnell gekommen, so. Die sagen, ja, es ist ja wie bei der Arcade, da gibt's ja auch Spezialchips auf der Platine, deswegen, klar, haben sie das quasi sozusagen sich inspirieren lassen von der Arcade, nur halt auf dem Modul.
Das ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise des Spiels, habe ich tatsächlich nie so gesehen bisher, das kann man schon machen. Jetzt würde ich ja gerne diesen Testartikel mal sehen, die Mega Blast war so ein Ableger von, war das aus dem Joker Verlag? Kam die daher?
Genau, es war aus dem Joker Verlag.
Ah ja. Es ist schade, wenn sie das Spiel nicht richtig betrachtet haben, weil ich finde, an dem Spiel ist eigentlich auch, wenn man sich es heute anschaut, so viel Interessantes dran. Mir fällt gerade ein, wir waren eben schon mal kurz dabei zu betrachten, dass alle Charaktere Tiere sind. Und mir ist das wirklich jetzt erst klar geworden, so ganz viele Jahre später, dass wenn man sich viele der Gegner anschaut, die da rumfliegen, da auch ganz viele dabei sind, die jetzt wieder auf eine ganz andere Art und Weise sind, weil die haben keine Repräsentation in Form von kleinen Gesichtern. Aber das sind so große Tausendfüßler aus Polygonen und lauter solche Geschichten, die da rumfliegen und rumwabern oder sowas wie Silberfischchen aus Metall. Und ich glaube, dass Nintendo wirklich in allen Wegen versucht hat, das Spiel irgendwie so ein bisschen lebendig zu gestalten oder da so ein bisschen was Organisches reinzubringen. Weißt du, was ich meine?
Ja, gibt ja auch eine Spinne als Endgegner und so. Und ich glaube, das hast du ganz richtig analysiert, dass Nintendo das zu seelenlos war in seiner kalten Technik und dass die alles versucht haben, um dem Spiel einen Look zu geben, ja, oder ein Gefühl zu geben. Und ich finde, das ist ihnen auch so gut gelungen. So. Mhm. Star Fox ist auch ein super Name übrigens. finde ich. Und dann mit diesem Fuchsgesicht. Und ein Fuchs ist auch so eine coole Figur. Die hat man gar nicht so oft gesehen in Spielen. Und überhaupt sind gut gemachte Tiere ja immer was, was gut funktioniert. Ja.
Der Fuchs übrigens geht angeblich auf so einen Tempel zurück, der da in Kyoto in Nintendo-Nähe stand, der auch auf solche Fuchsskulpturen und sowas setzt, wo man irgendwie ganz viele Darstellungen von Füchsen hat, die teilweise auch, deswegen könnte man auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich stimmt und nicht nur irgendwie eine Legende ist, die auch so ein Halstuch tragen, so ein rotes Halstuch. Und das sieht man ja auch bei Fox, dass er das auch im Spiel trägt. Das war wohl tatsächlich die Inspiration einfach für den Hauptcharakter. Und darum herum sind dann die anderen Figuren entstanden.
Das ist so ein typisches Miyamoto-Ding. So, ah, ich habe mich wieder aus der Welt inspirieren lassen. Ah, da ist wieder irgendwas. Und dann was Lokales immer gerne. Aber es ist natürlich cool. Wenn die Geschichte stimmt, ist es sehr cool.
Ja, ich kann mir das schon bei ihm vorstellen. Es gibt auch diese Geschichte um die Pikmin, die irgendwie bei seiner Gartenarbeit ihm in den Sinn gekommen sind. Und es passt auch vom Charakter her. Ich habe ihn auch mal getroffen und mit ihm ein Interview geführt. Ich glaube, da gehen sehr viele kreative Prozesse einfach in seinem Kopf vor.
Ich glaube dem das auch. Der wirkt genauso wie jemand, der einfach irgendwo hinguckt und halt 10 Sachen mehr sieht als du.
Ja, ja, wahrscheinlich.
An derselben Stelle, ja. Und dann gehen bei ihm irgendwelche Sachen los. Keine Ahnung, während du bloß ein Huhn gesehen hast, sieht er gleich. Ein Huhn-Imperium, ja, keine Ahnung. Schon sehr lustig.
Du hast ja eben aus der Mega Blast schon mal zitiert, dass das Spiel 3 Schwierigkeitsgrade hatte. Das habe ich tatsächlich auch lange Zeit gar nicht so wahrgenommen, sondern für mich waren das immer einfach 3 verschiedene Routen, die man fliegen konnte. Weil es ist so, wenn du das Spiel startest, dann kannst du so ein kurzes Training machen, wo du die ganzen Aktionen lernen kannst. Und dann kommst du auf eine Karte, wo du 3 verschiedene vordefinierte Routen einfach hast, aus denen du auswählen kannst. Und die repräsentieren jeweils die Schwierigkeitsgrade. Haben alle dann so, ich glaube, entweder 5 oder 6 Missionen, je nach Route. Und das Spiel dann da durchzuspielen, das geht tatsächlich relativ schnell. Du hast es ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal gemacht. Hm. Wie lange hast du so gebraucht, um durchzukommen dann?
Weiß nicht, 2 Stunden, Stunde, sowas.
Auf allen Routen oder auf einer?
Nee, ich glaube, ich habe für eine schon 1 Stunde gebraucht, glaube ich.
Okay.
Kann das sein?
Ja, das ist
das realistisch?
Ja, das kann schon hinkommen. Bei 2 Stunden, da kann man fast, glaube ich, wenn man sehr gut ist, schon alle 3 Routen tatsächlich spielen. Wobei die sich schon im Schwierigkeitsgrad tatsächlich sehr unterscheiden, obwohl der Startplanet ist immer dieses Cordaria. Das ist so der blaue Heimatplanet der Tiere rund um Fox McCloud und das Endziel ist immer Venom, was auch ein wunderbar schön böser Name ist für den Planeten eines Bösewichts, nämlich Andros. Das ist auch immer gleich und dazwischen die Route unterscheidet sich dann. Da gibt es so typische Sachen. Es gibt irgendwie ein Asteroidenfeld, es gibt so Raumstationen, durch die man fliegen kann und all diese Sachen, die man eben in so einem Space-Spiel einfach erwartet.
Und alles so ein bisschen Star Wars. Ich auch das Intro mit dem ganz großen, fiesen Raumschiff von Andros, das kleinere Raumschiffe zerstört und der bedrohte Planet. Und ach, es atmet alles in Star Wars viel auch so von der Musik her, weil es alles ein bisschen was Episches hat.
Ja, total. Ich finde auch das, als unabhängig von der Grafik, finde ich, dass der Sound für damalige Verhältnisse auch echt super war, weil das Super Nintendo hatte nicht so überragende Soundfähigkeiten. Es hatte ja auch keinen CD-Sound, logischerweise. Und trotzdem, was sie da rausgeholt haben musikalisch, das ist total cool. Und ich muss auch sagen, dass wenn ich heute das Spiel anmache, dass es so bestimmte Szenen gibt, wo ich echt fast noch eine Gänsehaut bekomme, zum Beispiel gleich am Anfang. Das können wir uns jetzt auch gleich mal anhören. Diese Szene, wenn die Raumschiffe nach dem Intro oder nach der Missionsauswahl dann losfliegen und der erste Flug durch diesen Tunnel und dann dieses Raussausen aus dem Tunnel auf den ersten Planeten.
So fett für die Zeit.
Ja, das ist cool.
Ja, und auch so gut gemacht. Es ist halt einfach auch schöne Musik. Ja, mal abgesehen davon, dass es technisch gut ist, ist auch einfach schöne Musik. Ich möchte jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz die Mega Blast bashen.
Oh.
Ich soll das nicht so oft machen, anderer Leute Tests bashen, aber die Mega Blast hatte damals schon Einzelnoten. Die gibt halt insgesamt eine 82 für Starwing und gibt für Grafik eine 76, für Animation, Fragezeichen, eine 90, Für Musik eine 71, dafür alleine kommt er in die Hölle, der Redakteur. Für Soundeffekte eine 76, Handhabung 81, Dauerspaß 84. Und es hat 119 D-Mark gekostet. Was echt ein fairer Preis ist, 119 Mark. Waren die nicht teurer oft? Zumal, wenn da der Chip drin ist?
Ja, das hast du vorhin schon mal angesprochen. Das war ein bisschen das Fiese für die ganzen Dritthersteller damals. Ich glaube, Nintendo-eigene Spiele haben oft standardmäßig nur 99 Mark gekostet. Und dann gut mit dem FX-Chip jetzt eben 119. Die Drittherstellerspiele waren oft teurer, weil die Lizenzgebühren für die Module, glaube ich, relativ hoch waren. Also das heißt, du konntest ja damals diese Module nicht einfach selber herstellen und Spiele darauf rausbringen, sondern du musstest dir immer bei Nintendo quasi ein Nutzungsrecht oder was auch immer dafür erwerben. Und deswegen waren die Spiele von den Third Parties einfach echt häufig teurer.
Genau, das war überall so. Das war so fies. Nintendo hat den Markt so abgegrast, hatten ja auch noch die besseren Spiele. In der Regel, weil sie die Konsole natürlich besser kannten, ja, und ja, Zugriff auf alle Geheimnisse der Hardware hatten. Und dann haben sie auch noch da die anderen mit dem Preis hochgetrieben, sozusagen durch ihre Gebühren. Sie hätten ja wenigstens ihre eigenen Spiele genauso teuer verkaufen können wie die anderen, was ja dann später auch so gemacht wurde. Ja, aber damals waren sie billiger, das stimmt.
Ja, vor allen Dingen ist das aus heutiger Sicht auch so absurd, wenn man mal sieht, dass dann verschiedene Modulgrößen, also was die Speichermenge angeht, waren, glaube ich, auch nochmal teurer für die Firmen dann. Und das waren natürlich alles echt Größen, wo wir heute echt drüber lachen. Also Star Fox zum Beispiel ist auf eine 8-Megabit-Cartridge drauf. Das komplette Spiel einfach hätte auf eine Diskette damals gepasst. Das ist schon echt crazy.
Genau, es ist 8 Megabit sind ja 1 Megabyte, das wird immer gerne vergessen. Da haben die Telekommunikationsfirmen viel Schuld auf sich geladen, indem sie einem immer die Downloadrate in Megabit anzeigen, was man dann umrechnen musste, weil kein Mensch genau sich eine Vorstellung macht, wie viel Megabit jetzt irgendein File hat, weil das so gar nicht benutzt wird. Ja? Also 8 Megabit, 1 Megabyte und das ist so viel wie eine 3,5 Zoll Diskette, die hatte nämlich 1,44 Megabyte.
Genau, hätte man noch 2-3 Bonus-Level auf die Diskette mitpacken können dann.
Ich finde auch. Machen sie so einen fetten Chip und dann passt das Spiel auf 1 Megabyte. Da hätte noch was gegangen, finde ich. Ist ja auch ein kurzes Spiel.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich kurz, aber man kann es sehr gut immer wieder spielen, finde ich. Es macht einfach immer wieder Spaß. Da muss ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich sagen, da lagen sie gar nicht verkehrt mit diesem Arcade-Vergleich, weil es ist schon ein bisschen so. Es ist so eine kurze, recht intensive und sehr unterhaltsame Erfahrung. Dafür spielt man es halt einfach immer ganz gerne mal wieder. Ich habe das echt in den letzten 25 Jahren jetzt sehr häufig einfach immer mal wieder gespielt, das Spiel. Aber ich finde natürlich, jetzt hast du gesagt, die Mega Blast hat den Sound damals schlechter bewertet als die Grafik. Jetzt hatten die noch nicht die Weitsicht zu gucken, wie sich Grafik vielleicht so entwickeln würde, weil ich finde, das ist natürlich ein Element, wo das Spiel nicht so super gut gealtert ist. Ne? Wenn man das heute spielen will, muss man schon ein bisschen leidensfähig sein.
Ja, das stimmt. Also dieser ganze normale Pixel-Look der alten Nintendo-Spiele mit den super detaillierten Pixel-Grafiken, das ist besser gealtert, ja. Überhaupt sind ja Action-Spiele in 3D nie gut gealtert, aber ich finde, weil es so nackte Polygone sind und das immer mit diesen geometrischen Formen arbeitet, ne, Dreiecke und Ringe, durch die man fliegen kann und so, finde ich, sieht es noch ganz gut nachvollziehbar aus. Mich hat das nicht gestört, das beim Spielen nochmal anzugucken. Ich habe da schon schlimmere Sachen gesehen, so mit grob aufgelösten Texturen, das sieht immer viel schlimmer aus, finde ich.
Die Grafik an sich, wie es aussieht, stört mich auch nicht so. Ich finde aber, dass natürlich die Framerate einfach sehr, sehr niedrig ist, so aus heutiger Sicht. Ich glaube, wenn du das heute jemandem vorsetzt, der einfach Spiele aus der Zeit nicht kennt oder so frühe 3D-Spiele, sondern es gewohnt ist, dass ein Spiel irgendwie im Schnitt zwischen 30 und 60 Frames hat, dann ist es schon hardcore, diese vermutlich mal um die 15 Frames zu sehen, in denen Star Fox läuft. Und es wirkt sich einfach spielerisch natürlich auch ein bisschen aus. Man hat sich damals einfach schnell daran angepasst und gelernt, es so ein bisschen vorausschauend zu spielen. Und das musst du einfach auch machen, weil du weißt, okay, ich kann so schnell jetzt vielleicht gar nicht mehr reagieren, um diesem Hindernis auszuweichen. Weil was noch dazu kommt, finde ich, das fällt mir auch, je älter das Spiel wird, immer mehr auf, dass das einfach nicht optimal ist. Die Grafik baut sich halt relativ spät auf, ne? Du hast manchmal Sachen, die vor dir auftauchen, dass du kaum noch ausweichen kannst, weil du es einfach erst sehr, sehr spät sehen kannst.
Das stimmt. Das macht es nicht leichter, genau. Und manchmal überlagern sich auch einfach Sachen und dann siehst du es noch schlechter. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Und tatsächlich, die Framerate ist ein bisschen mau. Ja nun, aber damals hat das nicht gestört, glaube ich, wenn ich mir recht entsinne.
Nee, also es stört mich heute auch nicht wirklich, aber es ist, glaube ich, einfach schwierig jetzt für Leute nachzuvollziehen, die das heute so zum ersten Mal sehen. Man muss da, glaube ich, bereit sein, sich einfach drauf einzulassen. Und dann finde ich aber auch, wenn man sich davon jetzt frei macht, von diesem ständigen Genervtsein, von der niedrigen Framerate, dann kann man es schon auch noch nachempfinden, was das Spiel damals für Emotionen ausgelöst hat, weil in Kombination mit, was du vorhin schon mal sagtest, mit der Musik, diesen Zwischensequenzen, es gibt ja auch ganz schön geschnittene Sachen zum Beispiel. Jede Mission hat einen Boss am Ende. Wenn du die Bosse besiegt hast, dann gibt es immer so einen Schwenk und es gibt einen riesen Feuerball, in dem der Gegner explodiert und dann melden sich alle die Kollegen wieder über Funk und dann fliegen die zusammen weg. Und das ist so einfach alles und trotzdem funktioniert das noch so gut. Das ist immer ganz, ganz schön. Ich kann mich davon immer noch so emotional packen lassen dann.
Ich finde es schon immer noch, also wenn es die Figuren nicht hätte, ist es schon immer noch ein sehr kühles Spiel. Und die Interaktion mit den, es ist ja keine Interaktion, aber diese geskripteten Sachen, die deine Freunde machen, machen schon aus. Das macht das auch ganz raffiniert, weil die Freunde kommen in der Mission gar nicht so viel vor. In Bosskämpfen bist du eh alleine. Aber in vielen Kämpfen, wenn es ihnen mal schlecht geht, die haben so eine fixe Summe an Energie. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann rufen sie nach dir und sagen, hier, musst mir helfen. Und dann fliegen sie dir durchs Bild und musst du versuchen, den Typen abzuschießen, der ihnen am Heck hängt. Genau wie bei Star Wars.
Ja, das stimmt.
Toll.
Und das kann man dann machen. Man kann es aber tatsächlich auch ignorieren. Und dann, ja, scheiden die irgendwann aus dem Spiel aus und tauchen dann auch tatsächlich nicht mehr auf.
Das ist übrigens erstaunlich konsequent. Ja, man ist es ja so gewohnt aus ganz vielen Spielen heutzutage, dass Sidekicks unsterblich sind. Wer auf die Idee gekommen ist, der muss wahrscheinlich auch in die Hölle. Ey, ganze Spiele gehen ja kaputt dadurch. Da habe ich so ein Disconnect mit. Eine ludonarrative Dissonanz, wie Experten sagen, wo ich so denke, so, okay, wir kämpfen jetzt hier gegen lauter Gegner, aber ich ziehe mich jetzt einfach zurück und lasse meinen Sidekick das alleine erledigen, weil der ist ja unsterblich. Also mich stresst das immer und mir macht das Spiel kaputt. Das gibt es in manchen Spielen. Und hier ist es echt cool, dann verschwinden die halt einfach. Du musst auf sie aufpassen, wenn du ihre Hilfe weiterhin haben willst. So. Oder wenn du sie lieb hast, ja, ist doch nett. Sind ja deine Freunde. Slippy, hey.
Ja, eigentlich tatsächlich muss man eher auf sie aufpassen, wenn man sie lieb hat, weil die Hilfe gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht, weil wie du schon sagtest, sie sind mehr so ein bisschen so eine Auflockerung oder so ein Element, was da so ein bisschen Emotionen reinbringt, weil sie machen im Grunde genommen auch nichts. Bei den Bosskämpfen sind sie, wie du sagtest, nicht da und dazwischen, ja, fliegen sie halt mal durch und lassen sich ein bisschen anschießen, aber sie reißen eigentlich nichts oder machen irgendwas, was dir total hilft. Also abgesehen ganz vom Anfang des Spiels, da gibt es so ein paar Tipps, wo sie sagen, hey, flieg hier mal durch diese Tore durch. Weil das ist auch ganz interessant, da ist es doch nochmal so, weil du dieses Problem hattest mit dem Begriff Rail-Shooter, das spielt natürlich schon auch eine Rolle, dass du hier und da angehalten wirst, einfach auf bestimmten Pfaden dieses Raumschiff dann zu lenken und zum Beispiel durch so eine Kette von Toren einfach zu fliegen, weil am Ende dann, wenn du es schaffst, durch 5 Tore zu fliegen, ein Extra erscheint. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht angesprochen. Es gibt so die üblichen Smart-Bombs, die man aufsammeln kann, die heißen ja Nova-Bombs. Es gibt Verbesserungen für den Laser, den du dann ausbauen kannst und das ist tatsächlich was, was sich sehr stark auswirkt. Also wenn du diesen Twin Blaster hast, das ist die stärkste Ausbaustufe des Lasers, es ist einfach schon sehr viel einfacher dann und die Gegner halten einfach wirklich weniger aus.
Die Sidekicks werden am Anfang so ein bisschen eingesetzt wie ein Tutorial. Sie sind auch diejenigen, die dich auffordern, jetzt mal einen Barrel Roll zu machen, das mal zu lernen und so. Das ist überhaupt was ganz cool ist, dass du diese festen Manöver hast, die du mit Tastendruck auslösen kannst. Ne? Doppelte Schultertaste gibt einen Barrel Roll. Das machst du in besonders bedrohten Situationen und dann bist du erstmal sozusagen eine Sekunde immun. Barrel Roll, wollte ich schon die ganze Zeit mal drauf hin, heißt ja auf Deutsch
Fassrolle.
Genau, es heißt nämlich Original Fassrolle und ist ein ganz anerkanntes Flugmanöver, das benannt wurde danach, weil man sozusagen so fliegt, als flöge man auf der Innenseite eines liegenden Fasses durch ein Fass. Völlig logisch. Habe ich noch nie vorher gehört. Also Barrel Roll kannte ich natürlich aus den Videospielen, aber dass es das deutsche Fassrolle auch gibt, war mir echt nicht so klar. Mir war auch überhaupt nicht klar, dass das Barrel sich wirklich auf das Fass bezieht.
Das war mir tatsächlich auch nicht klar. Ich habe den deutschen Begriff mal irgendwann gehört. Ich finde es aber irgendwie einen echt seltsamen Begriff so. Und dann auch erstmal diesen Transfer zu machen, dass es halt sich auf dieses in einem Fass irgendwie drehen, das ist schon echt komisch, ja. Also Barrel Roll, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, ist der coolere Begriff.
Aber damit wird es mir viel klarer. Ich habe das nie verstanden, warum das Barrel Roll heißt, aber tatsächlich, ja, ich bewege mich sozusagen, als gäbe es eine Außengrenze für meinen Flugbereich, so. Völlig logisch. Toll, bin ich viel schlauer jetzt, siehst du, was man alles lernt, ja, also cool.
Was ich ja noch ein bisschen, also heißt noch, ich finde ja nicht viel schade an dem Spiel, aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man sich einmal anfangs für eine dieser drei Routen entschieden hat, dass es dann so starr ist, dass man keine Möglichkeiten später mehr hat, wirklich aktiv die Route zu beeinflussen, sondern du dann einfach völlig linear die Levels nacheinander wegspielst. Und es gibt da auch nur sehr marginale Ausweichmöglichkeiten. Es gibt 2 versteckte Level, es gibt dieses Black Hole. Da erinnere ich mich, das habe ich tatsächlich auch mal selber gefunden. Da musst du in einem Asteroidenfeld irgendwie auf bestimmte Sachen schießen und dann irgendwo reinfliegen. Und es gibt auch noch so einen wirklich super weirden Abschnitt, der im Spiel, glaube ich, als Out of this Dimension bezeichnet wird. Hast du den mal angeschaut?
Ja, aber auch nur angeschaut. Beim Spielen habe ich beide nicht gefunden.
Ich glaube, der zweite ist auch nahezu unmöglich. Also ist nicht unmöglich, aber du musst, glaube ich, schon eine komische Verkettung an Sachen machen. Es passiert nicht unbedingt zufällig oder wenn du nicht weißt, wie es geht.
Die haben beide aber eine eigene Musik und sind echt ganz coole Level so.
Ja, aber ich finde halt so seltsam bei dem zweiten, dass das so, es ist ein bisschen wie so ein Fiebertraum, ne? Es wabert alles so rum und der Endgegner ist so eine riesige Slot-Machine, was überhaupt nicht in die Spielwelt reinpasst. Und ich glaube, wenn du das gemacht hast, den letzten Kampf gegen den, du kommst auch nicht mehr ins Hauptspiel zurück, sondern danach läuft einfach der Abspann.
Genau, dann kriegst du dich die Credits und das war's.
Genau, das Spiel geht dann nicht mehr weiter.
Wohingegen das Black Hole hat ja wirklich eine Story-Funktion. Das ist ja der Ort, wo dein Vater verschwunden ist. Also von Fox McCloud, der.
Oh ja. Ja. Das finde ich immer übrigens ein bisschen komisch, dass die Geschichte noch diese sehr ernste Note hat um den Vater von Fox, der irgendwie verschwunden ist, weil im Grunde ist das alles so unbeschwert und du weißt genau, am Ende besiegt man den Affen und alles wird wieder cool. Es fällt mir übrigens gerade auf, dass es genau ist wie bei Donkey Kong. Aber das hat so eine komische Dimension, dadurch, dass der Vater vermeintlich halt tot ist oder da irgendwie im All verschollen ist. Das fand ich immer ein bisschen weird.
Weil es nämlich Star Wars imitieren soll auf eine Art und dass da eine gewisse Gravitas an irgendeiner Stelle braucht. Star Wars auch. Ich bin dein Vater, Luke.
Aber sowas wie Tod ist eigentlich, glaube ich, was in Nintendo-Spielen oder in deren Universen oder Geschichten nicht so unbedingt verbreitet ist.
Nee, ist ja auch nicht tot, ist nur verschwunden, verstehst du?
Ich weiß nicht.
Ja, die verschwinden da einfach mal.
Ich habe die ganze Geschichte jetzt nicht nochmal nachgelesen, wie sich das in den späteren Spielen entwickelt, wobei ich glaube, dass Star Fox ja eher immer das gerne mal rebootet hat und eigentlich die gleiche Geschichte nochmal erzählt hat. Ich weiß nicht, ob der Verbleib des Vaters jemals geklärt wurde dann.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Das habe ich nicht verfolgt. Das ist auch echt nicht so was Wichtiges in diesen Spielen, ja. Die Story wird so hingeworfen, so, ach ja, hier, der Böse, zack, ist ein Affe, mach mal los. Hier, wir sind die Guten, alles go.
Ja, das stimmt. Also die Geschichte selber ist eigentlich völlig Banane, aber es ist schön, dass es halt einfach die Figuren gibt, weil die machen ganz viel aus und ich bin mir ganz sicher, wir hätten diesen Podcast zu dem Spiel heute nicht, wenn diese Figuren da nicht drin gewesen wären.
Das hängt tatsächlich sehr stark an den Figuren, genau. Und ich finde auch, das Spiel ist in sich, man merkt schon, wir haben ja ein bisschen angesprochen, diese kurze Entwicklungszeit, die sie hatten und die technischen Schwierigkeiten, das fertig zu kriegen so, das ist schon ein sehr limitiertes Spiel. Also es ist halt ein gut funktionierender Kern von Actionspiel und dann relativ viel so draufgepfropft so. Die Schwierigkeitsgrade sind da so drin, du hast diese Charaktere, mit denen du nicht viel machst, ja. Aber hast so ein rudimentäres Wingman-System, es hat relativ wenig Spielzeit, es hat nicht so irrsinnig viel verschiedene Gegner und Waffen und Sachen, so. Es ist halt nicht so ein großes, komplexes Spiel, es ist halt echt tatsächlich wie so eine Arcade-Veranstaltung, so eine schnelle, coole Sache, so eigentlich ungewöhnlich für das SNES.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie einfach großen Zeitdruck hatten und dass sie mit dem Spiel dann unbedingt raus wollten und sollten. Und ich glaube, die hätten, also das kann man ja nachprüfen, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Im zweiten Teil hätten sie einige Sachen geändert, um das Spiel ein bisschen komplexer, ein bisschen tiefer zu machen. Weil wie du schon sagst, es ist in ganz vielen Bereichen einfach sehr oberflächlich gehalten oder sehr simpel gehalten. Ich finde aber, dass das teilweise dem Spiel einfach auch zugutekommt, weil sie haben auch mit ganz interessanten Sachen gearbeitet, was mir auch jetzt erst so wirklich bewusst geworden ist, als ich mich so intensiv mit dem Spiel jetzt befasst habe in der Vorbereitung. Zum Beispiel dieses ganze Farbsystem, was sie innerhalb des Spiels nutzen. Im Grunde genommen, vieles ist grau. Das ist so quasi die Grundfarbe für alles. Und dann, dass sie viele Sachen haben, die rot, gelb oder blau sind. Zum Beispiel so dieses rot-gelb, wenn das blinkt, dann weißt du immer, okay, das ist ein Schwachpunkt oder das ist irgendwas, was eine Reaktion auslöst, wenn ich mit ihm interagiere, wenn ich drauf schieße, wenn ich dagegen fliege, was auch immer. Und blau sind oft Sachen wie Extras oder irgendwelche Sachen, die mir eher ein positives Ergebnis vermitteln. Das haben sie ganz einfach gemacht. Einfach, weil die Grafik ansonsten auch so super abstrakt ist und du, glaube ich, ganz oft ansonsten nicht genau wüsstest, was ist jetzt was und was ist eigentlich gerade wichtig von dem, was da über den Bildschirm fliegt. Also das haben die alles ganz schön runtergebrochen einfach.
Genau, das wäre nicht zu verstehen, das Spiel ohne die Farbcodes, ja, und wäre sehr schwierig. Und es wäre zu kalt ohne die Charaktere. Sie haben schon sehr genau gesehen, was diese technische Sache für Schwachstellen bietet und haben dann so schnell Designelemente dagegen entwickelt. Es bleibt aber ein kurzes und ein, auf eine Art, also in der Mechanik her, auch ein einfaches Spiel, das aber halt cool aufgeladen wurde mit den Charakteren und dem Drumherum und das halt aber im Kern super funktioniert. Ja. und tolle Musik hat. Also Nintendo halt. Ja, Nintendo wirft dann da halt nochmal so zwei Genies drauf, die dann da mitarbeiten. So, kann ich mal drei Genies haben, bitte, aus der Abteilung da hinten? Und dann machen sie das draus. Eigentlich ist das ein simples Spiel. Ich habe jetzt nicht sowas gespielt wie das Star Fox Zero und so, aber eigentlich ist das ein Spiel, finde ich, das in die 90er gehört, so mit seinem ganzen Grunddesign und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal jetzt haben wollte.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das könntest du so heute als kleines Download-Indie-Spiel, könnte man sowas nochmal rausbringen. Es gibt bestimmt auch Spiele, die in der Machart ähnlich sind. Wobei ich immer erstaunt war, dass es nicht viel, viel, viel mehr Spiele gab zu der Zeit, die einfach versucht haben, dieses Konzept zu kopieren oder was sehr Ähnliches zu machen. Also es gibt bestimmt welche, aber es gibt gar nicht so eine Masse, wie man irgendwie denken würde. Wahrscheinlich aber, weil es auch sehr schwierig gewesen wäre, genauso diese Magie, die Nintendo da einfach hatte, sowas zu replizieren. Und dann wäre es halt einfach ein schlechter Abklatsch geworden.
Es ist tatsächlich so ein typischer Fall von Nintendo-Magie, ja. Sie haben es ja dann in der kurzen Zeit auch geschafft, das Spiel so ganz gut zu balancieren. Das fühlt sich super an, fühlt sich alles nachvollziehbar an, ja. Und trotz der geringen Framerate funktioniert es ja ganz gut, ja. Du kannst es ja ganz gut durchspielen und so. Das ist, glaube ich, was nicht vielen Firmen gelingt, wozu du sehr adäquate Testprozesse brauchst oder halt Genies in der Abteilung.
Mhm. Ich überlege gerade, wollen wir mal darüber sprechen, was man noch mit dem FX-Chip oder was sie dann noch damit gemacht haben, weil es natürlich prinzipiell sowas war, was ein neues Tor aufgestoßen hat zu einer theoretisch ganz riesigen Auswahl an tollen SNES-Spielen, die erst dadurch möglich werden. Oder wollen wir erst gucken, was dann weiter mit der Zusammenarbeit mit Argonaut passiert ist?
Nee, lass uns mal kurz den FX-Chip erwähnen. Man hätte jetzt ja gedacht, das bringt jetzt ganz viel, weil jetzt wird plötzlich Polygon-Grafik möglich auf dem SNES und jetzt werden ganz andere Spiele noch möglich, vielleicht sogar sowas X-Wing-artiges oder so. Und in der Tat tritt das nicht ein. Wahrscheinlich auch, weil es vielleicht zu teuer ist. Und die nächsten SNES-Spiele, in denen das zum Einsatz kommt, sind Rennspiele erstmal. Darunter natürlich Sunrace FX, was von Argonaut selber ist.
Hast du das mal gespielt, Stuntrace FX?
Nee, habe ich nie gespielt.
Das ist so ganz okay. Es hat so knuddelige anthropomorphe Autos, die so lustige Augen haben und alle hupen ganz lustig rum und können sich so verformen. Aber es litt auch sehr darunter, dass die Framerate sehr niedrig war und das blieb dann auch tatsächlich ein One-Shot. Also da gab es keinen Nachfolger mehr davon. Und die anderen beiden Sachen, das Dirt Racer und das Dirt Tracks FX, die es noch gab, die sind eigentlich nicht so wirklich der Erwähnung wert. Das war nichts Besonderes. Und ein bisschen kurios ist, dass tatsächlich Argonaut selber, obwohl sie noch über Star Fox hinaus weiter einen Vertrag mit Nintendo für weitere Spiele, die sie machen sollten, sie haben aber für einen anderen Publisher ein Spiel namens Vortex gemacht. Kennst du das?
Nee, kenne ich auch nicht.
Es ist im Grunde genommen, wie man damals ein Transformers-Spiel gemacht hätte, wenn man keine Lizenz hatte. Es war auch so ein 3D-Action-Spiel mit Robotern, die sich verwandeln konnten. Ist aber auch nichts, was mir jetzt in irgendeiner Form im Gedächtnis geblieben wäre. Und ich glaube, es war auch gleich ein bisschen der Beleg dafür, dass man sieht, okay, wenn Nintendo nicht involviert ist, dann kriegt Argonaut nicht so richtig geile Spiele einfach hin.
Hat Argonaut überhaupt gute Spiele gemacht, so richtig? Jetzt mal mit der Ausnahme von Star Fox, was ja im Herzen ein Nintendo-Spiel ist.
Ja, sie haben, jetzt wechseln wir doch kurz mal rüber zu dieser weiteren Zusammenarbeitsgeschichte, aber das macht ja nichts. Argonaut hat später ein okayes Spiel nochmal abgeliefert mit Croc. Kennst du das noch?
Ach, Croc, ja, das habe ich mal angespielt irgendwo, aber habe ich es auch nicht in der Tiefe gespielt.
Kennst du die Geschichte dahinter, was Croc eigentlich hätte werden sollen?
Nein, erzähl.
Ja, es ist so, dass nachdem aus Star Fox 2 nichts wurde, aus Gründen, auf die wir gleich nochmal eingehen, kam ja dann so ein bisschen der Wechsel in die 3D-Zeit dann auch und Argonaut hätte gern ein 3D-Spiel dann gemacht, also noch bevor es Mario 64 gab, was ganz bemerkenswert eigentlich ist, in dem sie Yoshi die Hauptrolle spielen lassen wollten. Und das ist nicht genau überliefert oder nicht hundertprozentig wirklich verifiziert, was jetzt die Gründe waren, warum Nintendo gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Vielleicht trauten sie generell sich selber oder Argonaut noch nicht zu, so ein 3D-Spiel zu machen, was ein 3D-Jump'n'Run ist, was damals ja völlig neu war. Vielleicht wollten sie auch kein Spiel mit Yoshi haben. Auf jeden Fall haben sie es nicht genommen. Und dann hat Argonaut einfach später aus dem, was ursprünglich ein Dinosaurier war, nämlich Yoshi, dann so ein Krokodil gemacht und haben sie es selber rausgebracht oder haben sich einen anderen Publisher gesucht. Und dann wurde es Croc. Leider kam es dann erst deutlich später nach Mario 64 raus, bis Argonauts mal fertig hatte. Und das hat dem Spiel natürlich nicht unbedingt geholfen, weil du hast natürlich dann immer den Vergleich zu dem meiner Meinung nach fast unschlagbaren Meisterwerk, was 3D-Jump'n'Runs angeht. Und da konnte Croc dann einfach auch nicht mehr so bestehen.
Die haben noch bis zu 2004 Spiele gemacht. Das letzte Spiel von denen war Malice. Das sollte so ein 3D-Kampfspiel, Actionspiel um so ein Mädchen mit einem großen Hammer. Das sollte erst für die PlayStation erscheinen und dann sollte es ein Xbox-Launch-Titel werden. Mhm. Und war damals, da war ich ja gerade bei der GamePro und sehr interessiert an allem, was Microsoft mit der Xbox machte. Und war da eingeladen zu irgendeinem Microsoft-Event und da wurde das groß vorgestellt. Als Launch-Titel, als große Hoffnung. Und Gwen Stefani, die Sängerin, sollte die Malice sprechen, dieses Mädchen sprechen da. War so ein Riesending, ja, und man konnte aber eigentlich schon sehen, dass das Spiel nicht so super wird, so, mit so einem Redakteursblick, so, das ist euer toller Launch-Titel, ja, der ist sehr super, finden wir auch gut, so. Ich halte hier übrigens, während ich hier sitze, einen Malice-Schlüsselanhänger in der Hand, den ich neulich wiedergefunden habe, aus der alten Zeit, den ich damals irgendwo geschenkt bekommen haben. Ich schmeiß sonst alles weg, was so Merchandise ist und so, aber den habe ich jetzt zufällig noch. Und wenn jetzt hier unter den Zuhörern, ich kann es nicht glauben, aber wenn jetzt unter den Zuhörern jemand sein sollte, der Fan von dem Spiel Malice ist, das dann 2004 in nicht so ganz gutem Zustand rauskam, dann möge er mir eine Mail schreiben an info@stayforever.de, dann schicke ich ihm diesen Anhänger. Das würde ich tun.
Oh.
Ja, aber ich glaube, es schreibt niemand, weil ja niemand ein Fan von Malice ist.
Weißt du, was Argonaut noch gemacht hat zwischen Croc und dem Spiel? Ich glaube, es gab noch ein, zwei Sachen. Meines Wissens nach haben die, glaube ich, zwischendurch dann auch nochmal so Harry Potter-Spiele und so andere Lizenzgeschichten bearbeitet. Aber ich glaube tatsächlich, so traurig das ist, Argonaut hat nie mehr nach der ganzen Zusammenarbeit mit Nintendo irgendwie wirklich ein relevantes oder richtig gutes Spiel gemacht.
Nee, ich glaube, das waren einfach auch keine so gute Spielefirma im Herzen. Das waren technisch sehr begabte Leute, die halt so ein paar bestimmte Sachen konnten. Und die sind halt dann ja als Chipfirma, also mit ihrem Chipfirmen-Ableger, sind sie sehr viel erfolgreicher gewesen als mit ihrer Spielefirma, mit der einen Ausnahme von Star Fox. Und die sind auch 2006 richtig pleite gegangen. Also denen ist einfach das Geld ausgegangen und hatten zu wenig Erfolge und kam nichts rum und mussten dann die ganze Firma auflösen.
Schade.
Naja.
Kommen wir nochmal zurück, damit wir das abgehakt haben, weil es ist kein sonderlich langes Kapitel mehr, was den FX-Chip betrifft. Es gab tatsächlich, obwohl die Lebensspanne generell des FX-Chips relativ kurz war, weil einfach PlayStation und Saturn schon vor der Tür standen und somit dann auch das Nintendo 64. Es gab noch eine zweite Revision, die war ein bisschen leistungsfähiger. Da gab es ein Spiel namens Winter Gold. Ich besitze das tatsächlich in meiner Sammlung, habe es aber, glaube ich, noch nie gespielt. Das ist so ein Europa-Only-Super-Nintendo-Spiel, was so eine typische Wintersportsammlung ist. Es gab Doom, das habe ich tatsächlich damals schon gehabt. Und da weiß ich aus meiner Erinnerung tatsächlich noch, dass das selbst damals ich schon gedacht habe, Mann, das ist ganz schön schlecht auf dem Super Nintendo. Weiß nicht, kennst du das?
Nee, aber ich habe das mal irgendwie im Laden gesehen oder so, aber halt nicht selber gespielt. Das war natürlich jetzt für einen PC-Spieler gar nicht zu ertragen.
Ja.
Aber da verstehe ich auch gar nicht, das ist doch ein Polygon-Chip gewesen, also der halt spezifisch für Polygonberechnungen gemacht wurde. Und Doom, die Gegner zumindest sind keine Polygone, die Levels sind natürlich aus Polygonen gebaut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit seinen Sprite-Modellen davon gar nicht so viel profitiert hat.
Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Das ist, glaube ich, total skurril, weil ich glaube, dass der FX-Chip da eher was gemacht hat, was er auch gut konnte. Er konnte nämlich zum Beispiel auch das, was ich vorhin mit dem Mode 7 schon mal angesprochen hatte. Das konnte der FX-Chip in einer etwas besseren Form, nämlich dieses Skalieren von eigentlich 2D-Objekten. Mhm. Und ich glaube, was bei Doom da vor allem auch mit zum Einsatz kam, war, du konntest doch diese Karte so über das Spiel noch mitlegen, die sich dann auch mitgedreht hat und sowas. Mhm. Oder vielleicht war sie auch separat. Und ich glaube, das war eher was, wo der FX-Chip mitgeholfen hat. Und aus Kuriositätensicht kann man sich Doom am Super Nintendo gerne mal anschauen, weil da fehlen halt teilweise einfach Texturen, die es in den anderen Versionen gab. Oder ich glaube, die Gegner haben auch keine Seitenansichten gehabt. Du hast die immer nur von vorne gesehen. Und diese typischen Szenen zum Beispiel, dass Gegner sich gegenseitig bekämpft haben in bestimmten Konstellationen, das ging auf dem Super Nintendo nicht, weil es einfach keine Ansichten dafür gab, dass diese Gegner sich hätten anschauen können. Total komisch. Und dann gab es 1995 noch ein wirklich gutes Spiel, wo der zweite FX-Chip drin verbaut war. Da sind wir dann endgültig von 3D weg, weil da ging es wirklich nur um das, was ich eben beschrieben habe. Es war Super Mario World 2 Yoshi's Island. Und das hatte teilweise sehr große 2D-Endgegner. Und die haben sich dann manchmal gedreht oder vergrößert und verkleinert und solche Geschichten. Und außerdem, was man damit auch machen konnte mit dem FX-Chip im Spiel, du konntest mehr Ebenen als sonst benutzen, um einfach dem Bild mehr Tiefe zu geben. Du hattest was mit den Parallax-Ebenen und sowas. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt stimmt in dem Zusammenhang, der Ausdruck.
Doch, das stimmt. Wie Grafikchips heute auch. Interessanterweise hat es eine Reihe von vorgefertigten Effekten, die es einfach so von Haus aus konnte. Und dazu gehört das Hantieren mit Parallax-Ebenen, was damals ja auch echt noch eine Schwierigkeit war zu der Zeit. Mhm. Nintendo hat dann später auf anderen Modulen noch andere Chips verbaut oder andere Hersteller. Das ist gar nicht ungewöhnlich danach gewesen, aber das war nie mehr so prominent. Das haben sie einfach mal so nebenher gemacht. Ja, es gab nicht mehr nochmal so eine große Welle, so das ist jetzt der sowieso Chip oder so. Also keiner von denen kam mehr irgendwie groß vor. Ja, keiner von denen wurde im Marketing nach vorne gestellt oder als Heilsbringer angekündigt, wie bei Star Fox. Und die waren halt einfach so da drauf und haben halt notwendige Sachen erledigt.
Vielleicht nochmal, damit da nicht ein falscher Eindruck entsteht, weil wir haben das vorhin natürlich so ein bisschen verkauft, als wäre das so eine super krass bahnbrechende Idee gewesen bei Star Fox. Zum Beispiel Mario Kart oder Pilot Wings, die hatten auch schon einen Chip drin, die hatten diesen DSP-Chip drin. Das war der erste Zusatzchip, den es gab, aber die sind halt nicht dafür bekannt geworden, einfach weil das zu der Zeit kein Mensch wusste. Das sind Sachen, die weiß man heute oder nachdem dann halt irgendwie das ganze Internet und Wikipedia entstanden ist, kann man das natürlich alles nachlesen. Ja, es gab Spiele vor Star Fox schon, die Chips hatten. Nur das war dann quasi der Durchbruch. Aber auch irgendwie halt so ein Einmalphänomen. Die anderen Chips waren dann uninteressant, die anderen Spiele hatten.
Genau, die waren aber auch einfach nicht so aufwendig, oder? DSP-Chips und sowas.
Nee, ich glaube nicht. Also das, was in den anderen Modulen war, diese CX-Chips oder auch dieser SA1-Chip, der in Super Mario RPG war, die waren nicht vergleichbar von dem, was der FX-Chip für Star Fox und Co. gebracht hat. Ich glaube, bei dem SA1-Chip hatte das teilweise auch kopierschutzrelevante Zusammenhänge. Also das Spiel war dadurch, glaube ich, einfach schwerer zu kopieren oder schwerer auf Emulatoren und Co. zum Laufen zu kriegen.
Also der DSP-Chip, der hat bei Mode 7-Spielen kam der auch gerne mal zum Einsatz. Wie er halt auch bei Pilot Wings, wie du schon gesagt hast, der hat das Mode 7 irgendwie unterstützt. So. Und da Skalierungssachen beschleunigt und so. Na gut, coole Sache jedenfalls mit den Chips. Also war für mich das erste Mal, dass ich das gehört hatte, ja, dass ich einfach einen Chip drauf tun, so. Deswegen hat das so ein Stellenwert gehabt, ja, fand ich.
Ja, das geht mir genauso. Damals wusste man es einfach nicht, dass in Mario Kart sowas auch schon drin war und war mega geflasht davon. Und ich finde ja trotzdem, dass die historische Relevanz dadurch von Star Fox oder für diese Leistung, das hatte sich ja trotzdem irgendwie verdient, weil es da einfach was Besonderes war.
Also diese DSP-Chips, die waren schon gebräuchlicher, gab es öfter, auch öfter als die FX-Chips. Und es gab den DSP-2-Chip, den es nur in der Dungeon Master-Version vom SNES gab, weil sie nämlich die Art, wie der Atari ST, die Originalversion von Dungeon Master, Bitmaps darstellt, in ein eigenes SNES-Format transformieren mussten. Das haben sie nicht hingekriegt mit der normalen Hardware und haben dann dafür einen extra Chip reingetan.
Das müssen aber auch echt lustige Zeiten damals gewesen sein, wenn man dann solche Lösungen irgendwie entwickelt hat, um das dann zu machen. Ich hatte immer so ein Faible für diese PC auf Konsolen-Ports von Spielen, die niemals technisch funktionieren würden oder auch vom Interface her und so alles gar keinen Sinn machen würde. Für Super Nintendo sollte eigentlich auch Comanche rauskommen. Es gibt davon auch Bilder im Netz und das sieht halt wirklich auch so beknackt einfach aus, weil das ein Spiel war. Also ich meine, da bist du wahrscheinlich eher drin. Das hat wahrscheinlich einen relativ guten PC damals benötigt, oder?
Ja, das war eins von diesen Spielen, die die Hardware vorangetrieben haben. Sensationelles Spiel, Voxel Engine, ja, also was immer schwierig war, weil die Voxel Engines wurden nicht so unterstützt von den damaligen Grafikchips. Und das hat dann alles der Prozessor rechnen müssen und so. Alle Voxel-Spiele hatten große Schwierigkeiten, dass man die gut zum Laufen kriegt und braucht hammermäßige Prozessoren.
Es gibt auch eigentlich ein fertiges Wing Commander 2 für Super Nintendo, was niemals rausgekommen ist, gecancelt. Und leider ist das ja auch das Schicksal, was auch das zweite Star Fox ereilt hat, was wirklich super traurig eigentlich ist, weil die haben mehr oder weniger sofort, als das Spiel rauskam, 93 angefangen und haben gesagt, so, jetzt haben wir so ein bisschen unter Zeitdruck den ersten Teil fertig gemacht und jetzt bauen wir alle Ideen, die wir nicht mehr einbauen konnten, in den zweiten Teil ein, machen das technisch alles schöner. Und ja, dann haben sie auch daran gearbeitet und was dann aber passierte war, PlayStation und Saturn kamen raus, ich glaube in Japan irgendwie schon Ende 94 oder sowas und wurden auf einmal mega erfolgreich und Nintendo hatte das Spiel aber noch nicht fertig und wollte das eigentlich nach ursprünglichem Plan erst Mitte 95 rausbringen. Und was sie dann gemacht haben, ich weiß nicht, interessiert mich gleich mal deine Einschätzung, ob das eine smarte Entscheidung war oder ob das eher so eine, man möchte sich nicht blamieren, Geschichte war. Sie haben das Spiel dann deswegen nicht mehr rausgebracht, weil sie einfach gesehen haben, hey, Sega und Sony haben jetzt krasse 3D-Konsolen am Start und wir möchten jetzt Star Fox nicht dadurch beschädigen als Marke, indem wir es nochmal auf einer Konsole bringen, wo es einfach schlechter aussieht als auf dem, was die anderen Konsolen jetzt bieten können. Deswegen sparen wir es uns einfach. Spiel war fertig. Spiel hätte man rausbringen können. Ja, sie haben es dann nicht mehr gemacht.
Ich finde das irritierend. Sie hatten das Spiel ja schon so weit promoted. Jeder kannte das. Jeder wusste, dass Star Fox 2 kommt. Die Total, das Hamburger Videospielmagazin, hat ein Cover.
Ja.
Weiß ich gar nicht, in welcher Ausgabe das war. Und dann kann man doch nicht nochmal dahinter zurückgehen und sagen, ach nee, jetzt doch nicht. Und dann vor allen Dingen die Konsole, die sie noch im Markt haben, die ja auch noch Spiele verkauft hat zu der Zeit, mhm, und die ja noch gelaufen ist. Ja, das Super Nintendo war ja nicht sofort tot mit der PlayStation. Ja, das hat ja auch eine leicht andere Zielgruppe angesprochen. Den Leuten so mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen und zu sagen, Badge, ihr kriegt jetzt kein Star Fox mehr. Wir brauchen das für die nächste. Weiß ich nicht. Das finde ich komisch. Warum das nicht noch rausbringen und dann die Serie dann auf der neuen Konsole rebooten, wie jeder andere auch?
Ja, das wollten sie dann ja auch machen. Ja. Die haben ja auch am N64 schon gearbeitet. Das Problem war einfach, dass sich das N64 nochmal mega nach hinten verschoben hat später. Und selbst wenn sie dran festgehalten hätten an dem Plan, das Star Fox 2 irgendwie Mitte 95 rauszubringen, hätten sie noch mehr als ein Jahr eine Lücke gehabt bis zum N64. Das heißt, es wäre alles völlig cool gewesen. Aber ich glaube, das war echt so ein Ding. Die wollten nicht, dass man mit dem Finger auf sie zeigt und sagt so, haha, guck mal, wie hässlich euer Spiel ist und guck mal, wie schön Ridge Racer auf der PS1 aussieht. Weil wie du schon sagtest, das Super Nintendo wurde ja weiter noch mit 2D-Spielen bestückt. Nintendo selber hat Ende 95 noch Donkey Kong Country 2 rausgebracht und selbst Ende 96, als PlayStation und Saturn schon richtig krass im Markt etabliert waren, haben sie noch einen dritten Teil Donkey Kong Country gemacht für Super Nintendo. Das ging denen, glaube ich, wirklich nur darum, die wollten kein hässlicheres Spiel auf dem Markt haben.
Ja, kein 3D-Spiel, ja.
Ja.
Ja, aber es ist ja dann trotzdem Star Fox 1 auf dem Markt. Ja gut, halt nicht zu der Zeit, ja. Ach, ich finde das irritierend. Aber ich glaube, das sind so Entscheidungsprozesse, die in großen Firmen vorkommen und die man nur aus der Zeit heraus und aus der Personenkonstellation heraus verstehen kann. Mir erscheint das aus jetziger Sicht nicht logisch, aber damals in der Situation im Management bei Nintendo hat man das sicher logisch gefunden.
Ja, das Interessante ist ja, dass das Spiel später, ich weiß nicht, ob da wirklich überliefert ist, aus welcher Quelle das kam, aber es muss jemand sein, der ohne Zweifel dem Entwicklerteam oder Nintendo damals auch nahe stand, hat es ins Netz geleakt, den zweiten Teil, so ein ROM des Spiels, also quasi so ein digitales Abbild, was man über Emulatoren dann nutzen konnte, was aber noch spürbar unfertig war an allen Ecken und Enden. Mhm. Das wurde über die Jahre dann immer ein bisschen verfeinert. Leute sind reingegangen, haben diese, da waren teilweise noch so Debugging-Messages und so ein Kram mit drin, alles rausgenommen und alles zusammengebaut zum Spiel, was man von vorne bis hinten spielen konnte. Aber auch da wieder, der Dylan Cuthbert von Argonaut sagt, das spiegelt nicht das wieder, was eigentlich das finale Spiel gewesen wäre. Da fehlen Aspekte. Es ist generell auch ein bisschen komisches Spiel von der Art her, weil du hast so eine große Karte, wo du jetzt auf einmal dann frei rumfliegen kannst und selber bestimmen kannst, wen möchte ich jetzt gerade angreifen. Stell dir das ein bisschen vor, du hast Canary als Heimatplaneten und von verschiedenen Richtungen kommen verschiedene Bedrohungen auf diesen Planeten zu und du musst entscheiden, okay, wo fliege ich jetzt hin und liefere mir da irgendwie einen Dogfight oder greife eine Station an oder was auch immer. Und dann geht es zurück auf dieser Karte und du kannst wieder selber entscheiden, wo willst du hin. Ich habe es mal gesehen oder mir auch mal angeschaut. Ich fand es ein bisschen weniger episch, muss ich sagen. Ich fand, die Missionen teilweise sind ein bisschen kürzer. Es ist ein bisschen anders vom Ablauf her. Aber es hat dafür, glaube ich, schon mehr Tiefe einfach. Es ist halt schade, dass man das wirklich fertige Spiel, wie es hätte sein sollen, wahrscheinlich nie mehr bekommen wird.
Und Bodenkämpfe.
Ach, stimmt, ja.
Ja, also du kannst richtig dann über Planetenboden fliegen und sonst fliegst du ja ziemlich abstrakt sozusagen, immer mit relativer Distanz zum Boden und kämpfst meist gegen fliegende Sachen und so. Und im zweiten Teil ja dann auch eher gegen so Panzer und Roboter und große und so. Aber da kannst du richtig so durch eine Stadt fliegen und so, oder?
Ja, kannst du und du kannst dich verwandeln in dieses Viech, was dann auch auf dem Boden einfach laufen kann. Ich weiß nicht, ob das an allen Stellen funktioniert oder ob es so eine bestimmte Abschnitte gab, die das ermöglicht haben. Also es war einfach ein bisschen komplexer, es waren ein bisschen mehr Sachen drin. Technisch war es allerdings jetzt kein krasser Fortschritt. Also es ist im Grunde genommen genauso schön oder nicht schön und flüssig oder unflüssig wie das Original.
Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir Star Fox 1 so in Erinnerung behalten haben und dass Star Fox nicht so eine Reihe ist, wo man denkt, naja, der erste Teil war super und der zweite, ach, weißt du, da war es dann schon scheiße. Ja, manchmal ist es ganz schön, wenn Spiele so für sich stehen, zumindest auf einer Plattform für sich stehen, ja.
Ja, tatsächlich gab es ja dann im Grunde genommen, was später auf dem N64 kam, das Star Fox 64 oder wie es bei uns hieß, Lylat Wars. Im Grunde genommen war das ja auch wieder ein Reboot vom Teil 1, nur alles nochmal ein bisschen schöner, jetzt mit echter Sprachausgabe. Es lief sehr viel flüssiger, zumindest in meiner Erinnerung jetzt. Ich habe das auf dem 3DS jetzt nochmal gespielt. Da haben sie sicherlich auch nochmal verbessert, was die Technik angeht. Aber komischerweise muss ich sagen, es hat für mich auch schon nicht den gleichen Status wie das erste Spiel oder zumindest nicht aus dem gleichen Grund. Aber es hat natürlich eine Sache in die Videospielwelt eingeführt, wo man sagen muss, dafür hat auch Star Fox 64 seinen Platz in der ewigen Ruhmsliste einfach verdient. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, oder?
Das Rumble Pack.
Ja, genau.
Ja, das Rumble Pack. Sensationell. Nintendo, also bundelt ein neues Hardware-Teil, das Rumble Pack, wieder mit einem Star Fox-Titel, ja, kommt damit auf den Markt. Und das Rumble Pack ist so ein kleines Paket mit Batterie, glaube ich sogar. Mhm. Und das tut man von unten in den N64-Controller, in den schauderhaften. Und dann hat man ein Rumble-Feature, also so ein Vibrieren, abhängig vom Spiel. Also das wurde dann zum ersten Mal in Lilith Wars ausgenutzt. Mhm. Und das ist ja heute nicht mehr wegzudenken aus PlayStation-Controllern und so weiter. Und das war das erste Mal, dass es gerumbelt hat. Das ist toll, ja. Heutzutage hat das jeder Controller, es ist völlig klar, es wird im großen Stil eingesetzt, sogar für coole Funktionen, ja, so wie in Metal Gear Solid auf der PlayStation. Weißt du noch die Stelle, wo man sich heilen soll, indem man den rumbelnden Controller an den Arm hält?
Ja, klar.
Total cool. Also Sachen, die gar nicht möglich gewesen wären, und das hat Nintendo halt mit Lighted Wars in die Welt gebracht. Mhm. Was das für einen Schlag getan hat.
Also das kann man wirklich gar nicht überbewerten, dieses Ding, weil ich meine, nahezu jedes Spiel, was wir jetzt spielen, was auf Controller-Steuerung setzt, hat heutzutage ein Rumble-Feature, egal ob das auf Konsolen ist oder auch am PC, wenn man da mit dem Xbox-Controller spielt, da hast du Rumble drin. Und Nintendo ist ja gerade auch jetzt bei der Switch wieder dabei, dieses HD-Rumble-Feature zu promoten, der Joy-Con-Controller. Was ich übrigens aber mega beknackt finde, weil was ist denn HD Rumble? Was soll das darstellen?
Naja, das ist so ein Marketingbegriff. Das hat sich jemand in der PR ausgedacht.
Ja.
Ich habe immer viel Verständnis für die armen Leute, die da sitzen und sich Produktnamen ausdenken müssen.
HD Rumble, kann sich jeder ungefähr was drunter vorstellen, was das bedeuten soll. Hast du Switch schon mal gespielt?
Nee, noch gar nicht.
Zum Beispiel, dass du erkennen kannst bei diesem einen Minispiel, wie viele Kugeln sich in diesem Ding befinden, wie viele Kugeln da rumrollen oder wie viele Eiswürfel oder irgend sowas in der Art. Funktioniert tatsächlich ganz gut, aber ist natürlich ein Gimmick in dem Fall. Also es gab schon coolere Einsätze für Rumble-Motoren in Spielen. Aber ja, muss man sagen, mit Star Fox 64 eingeführt, tolle Sache, kam, glaube ich, damals auch überragend gut an. Nintendo hat sogar ja einzelne Nintendo 64-Spiele später nochmal, allerdings nur in Japan, veröffentlicht, zum Beispiel Mario 64 oder Wave Race mit speziellem Rumble-Pack-Support. Weil klar, du konntest die Spiele damals nicht patchen oder sowas in der Art. Deswegen haben sie die Spiele einfach nochmal rausgebracht.
Naja, bei so großen Marken wie Wave Race und so, da ging das schon. Genau, also das ist eine ganz tolle Sache. Das Spiel selber ist ein bisschen so eine logische Fortentwicklung. Ich habe gar keine ganz große Erinnerung mehr dran. Ich habe es auch auf dem 3DS nochmal nicht durchgespielt, aber nochmal angefangen. Mhm. Der größte Unterschied zum kurz vorher gespielten Starwing ist die Tatsache, dass du jetzt tatsächlich ein Fadenkreuz hast. Mhm. Wir sprachen eingangs drüber, ja, jetzt ist das Fadenkreuz endlich da, das eigentlich die ganze Zeit gefehlt hat. Es spielt sich auch flüssig und schnell und ist einfach so ein anderthalbter Teil, finde ich. Oder ein klassischer Reboot so. Fügt dir nicht so viel hinzu, aber nimmt die Erfahrung wieder auf eine angenehme Art.
Hm. Es gibt eine Sache, die sie noch eingeführt haben, das fällt mir jetzt gerade ein, die, glaube ich, auch im ganz ursprünglichen Konzept von Teil 1 mal vorgesehen war, bevor Miyamoto dann gesagt hat, nee, ich möchte, dass man auf einer geraden Linie einfach in die Tiefe fliegt. Es gibt im Star Fox 64 wieder so Free-Roaming-Abschnitte. Besonders, glaube ich, bei den Bosskämpfen ist es so, dass auf einmal das Bild ein bisschen aufgeht, du hast wie eine Art Arena und da drinnen steht ein großer Bossgegner und du kannst um den rumfliegen und du hast auch eine Begrenzung. Irgendwann, wenn du zu weit fliegst, dreht das Spiel dich einfach wieder um, damit du wieder zurückfliegst. Ich glaube, da sind auch deine Kollegen dann mit dabei, die dann mit rumfliegen innerhalb dieser Arena. Da hast du wirklich diese Freiheit, die eigentlich ursprünglich auch für den ersten Teil schon angedacht war.
Genau, sonst kommt dir immer alles entgegen und dann musst du dem ausweichen, dann ist es sozusagen hinter dir und hier kannst du am Boss vorbeifliegen und dann ist er hinter dir und dann schießt er noch auf dich und dann musst du umdrehen, um ihn wieder anzugreifen und so. Ist ein bisschen mühsam, finde ich, mit der Mechanik des Spiels so. Ich bin dann immer und nun wieder vorbei. Ah, warte, wo war er denn jetzt? Ach nee, da lang ist er. Und jetzt wieder zurück und so. Aber ist jedenfalls eine logische Erweiterung und macht die Bosskämpfe ein bisschen dramatischer auf eine Art. Ja. Mhm. Ein bisschen weniger arkadisch auch. So.
Komisch eigentlich, finde ich, nach Star Fox 64, wenn man dann mal schaut, irgendwie ist Nintendo dann so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, was diese Star Fox-Reihe angeht. Weil zum einen ist vergehen irgendwie erstmal 5 Jahre, bis das nächste Spiel kommt und dann ist es auch komplett anders einfach. Hast du Star Fox Adventures auf dem GameCube gespielt?
Nee, habe ich nicht gespielt.
Ich kann mal ganz kurz ein bisschen erzählen, weil irgendwie fand ich das Spiel damals nett, aber aus heutiger Sicht ist es nicht mehr so super nennenswert. Das war das letzte Nintendo-Spiel von Rare, bevor sie dann von Microsoft gekauft wurden. Und Rare hatte ursprünglich ein Spiel in Planung, was, glaube ich, Dinosaur Planet heißen sollte, war so ein typisches 3D, so eine Art bisschen Zelda, bisschen Action, bisschen rumlaufen, so eine Evolution von ihren ganzen Sachen, die sie gemacht hatten mit Banjo-Kazooie und den ganzen 3D-Jump-Runs auf dem N64. Und Nintendo wollte dann gerne, dass sie das ummodeln auf ein Star Fox-Spiel. Und in dem Zuge haben sie dann gleich die Plattform nochmal gewechselt für den GameCube. Es ist okay, es ist ein nettes Spiel, aber es geht natürlich vollkommen von dem weg, was ursprünglich mal Star Fox war. Es hat nicht mehr diesen geile Space-Fight-Charakter, den das Spiel einfach ausgemacht hat, sondern es ist eine ganz andere Art von Spiel. Und deswegen, glaube ich auch, wird es oft ein bisschen belacht, wenn Star Fox-Fans sich darüber unterhalten.
Die kamen ja auch nicht mehr auf Verkaufszahlen dann. Also die ersten beiden haben so 3 bis 4 Millionen verkauft und alle danach deutlich, deutlich weniger. Auch wenn das Star Fox Adventure, von dem du sprachst, auch gute Kritiken gekriegt hat. Ja, hat so Metacritic-Score 82 von 100, ja, ganz gut, fand niemand so richtig scheiße so, aber verkauft hat es sich nicht mehr. Also hat sich schon noch okay verkauft, ja, aber halt nicht mehr so wie die ersten beiden.
Also es war auch nicht schlecht, aber es war natürlich in einem Genre so dieses Action-Adventure-Ding, was meiner Meinung nach nicht so gut gealtert ist. Also da haben sich einfach die Erwartungen oder die Maßstäbe ganz schön krass verändert über die Jahre. Und das, wo du Anfang der 2000er dachtest, ja, das ist ja ein ganz okayes, nettes Spiel, würde dir, glaube ich, heute relativ fad vorkommen, weil du es einfach schon 100.000 Mal gesehen hast. Also ja, man kann das, glaube ich, heutzutage nochmal anschauen, muss man aber nicht. Und gleiches gilt für dieses Star Fox Assault. Es war auch noch auf dem GameCube, aber schon 4 Jahre später, also schon ziemlich am Ende der GameCube-Zeit, und war auch wieder kein reines Nintendo-Spiel, sondern war in Co-Produktion mit Namco. Und das war dann wieder sehr arcadig und war wieder mehr so ein Weltraumspiel wie die Teile vorher, ohne aber, glaube ich, auch wieder diesen Charme so richtig einzufangen.
Obwohl das Star Fox Adventure sah grafisch ganz cool aus, oder? Wenn ich das so in Erinnerung habe. So. Also jetzt nicht so der ganz große Wurf und halt weit weg vom Originalspiel, wie du sagtest. Aber es sah schon aus wie ein gutes Spiel, oder? Also grafisch toll.
Ja, grafisch war das toll. Das hatte vor allen Dingen damals, was da sehr gehypt wurde, war das Fell der Figuren. Also Fox hatte so ein wirklich sehr plüschiges Fell einfach an sich. Und das war was, was man in der Qualität einfach noch nicht so richtig kannte damals. Also das war auch was, wo Rare sich ja lange Zeit durchaus gezeichnet hat, dass sie einfach Spiele machen konnten, die technisch einfach sehr cool waren oder die einfach immer ein bisschen rausgestochen sind, zumindest visuell aus der Masse der anderen Spiele, die es so gab zu der Zeit.
Ich habe immer versucht, Redakteure dazu zu bringen, in all meinen Jobs sich Wasser anzuschauen und mal Wasservergleichssachen zu machen. Das ist schon ein Running Gag irgendwann geworden. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Star Fox Adventures ein cooles Wasser hatte. Gab es da auch so Szenen, wo man am Wasser langläuft oder sowas? Oder schwimmt?
Schwimmen weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall Szenen. Ich habe da immer nur so einzelne Bilder jetzt vor Augen, wie man da irgendwie über Planeten läuft. Es gibt auch kleine Dinosaurier und so, die aus dieser ganzen Dinosaur Planet Konzeptionszeit noch stammen. Und wahrscheinlich gab es auch Wasser und ich kann mir vorstellen, das sah wahrscheinlich zu der Zeit auch ziemlich cool aus. Das ist übrigens auch sowas, was ich mir immer gerne angucke. Ich glaube, seit dem ersten Unreal oder so, wo ich damals so mega geflasht war. Ich finde es ganz interessant, so die Darstellung von Wasser in Spielen und wie unterschiedlich das gemacht wird. Und auch in welcher Qualität oder welche Techniken es da einfach gibt, da so ranzugehen, finde ich super spannend.
Ich glaube, heute ist es jetzt relativ durch, das Thema ist jetzt überall so gleich. Aber ich fand damals auch noch das erste Morrowind, ja, was das für sensationelles Wasser hatte, wo sich dann die ganze Spielepresse überschlagen hat, was es jetzt für Wasser hat. Ja, naja, eine Zeit lang war das ein ganz toller Ausweis für die Güte einer Engine, dass sie auch noch gutes Wasser kann.
Es ist ein bisschen schade, dass wir uns heute darüber nicht mehr so freuen können, wenn einfach ein Spiel schönes Wasser darstellt. Es gab Zeiten, da war das mal was ganz Großartiges. Zum Beispiel auch, wir hatten es vorhin mal in einem Satz davon bei dieser Rumble-Version, Wave Race 64 auf dem N64. Hammer einfach, was das für ein Wasser zu der Zeit hatte. Also physikalisch, optisch, ganz, ganz toll.
Ja, wie es immer auf die Kamera gespritzt ist und so, wenn du eine Kehre gefahren bist und so.
Ja, es war mega. Ganz toll. Wollen wir noch ganz kurz, eigentlich sind die auch kaum noch der Rede wert, die weiteren Star Fox-Spiele durchgehen, die da noch kamen nach dem Star Fox Assault von Namco?
Ich habe kein weiteres gespielt. Da bist du auf dich gestellt. Ja, da musst du alleine schnell erklären.
Also die einzige nennenswerte Geschichte dazu ist eigentlich auch, dass die beiden folgenden Spiele nach dem Assault, nämlich Star Fox Command und das Remake von dem Star Fox 64 für den 3DS, von dem wir schon mehrfach sprachen, die wurden mitentwickelt von Q-Games. Ist auch ein japanischer Entwickler und dieser Entwickler oder Q-Games ist das Studio von dem Dylan Cuthbert, der früher bei Argonaut war. Nach dieser Nintendo-Zeit in den 90ern war er mal für Sony tätig, weil er das spannend fand, dass die so eine potente PlayStation-Hardware hatten. Hat, glaube ich, in Amerika eine Zeit lang gearbeitet für Sony und ist dann aber wieder nach Japan gegangen, wo der, glaube ich, auch heute noch lebt und arbeitet und hat eben dieses Q-Games-Studio gegründet und die haben dann eben auch wieder ganz, ganz viele Jahre nach dem ersten Star Fox zusammen an Star Fox-Titeln gearbeitet. Das Command war ein Spiel, was auch wieder diese Kartenidee hatte, die ich aus dem zweiten Teil eben mal beschrieben habe, dass man da so rumfliegt und so ein bisschen so ein strategisches Element enthält, hat mich damals aber auch nicht mehr so umgehauen. Das 3DS-Remake von dem 64er war cool, hast du ja eben auch schon mal gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall. Naja, und dann kommt noch dieses wirklich recht weirde Star Fox Zero für die Wii U, was von Platinum gemacht wurde. Hast du das mal gesehen oder gespielt?
Nee, gar nicht. Also nur mal gesehen als Screenshots und so.
Ich habe das mal bei Rocket Beans mit Kollegen dort gespielt im Multiplayer, da fand ich das nett. Aber auch schon ein bisschen sperrig und alleine. Das hat eine ganz komische Kombination aus konventioneller und Bewegungssteuerung gehabt. Das hat leider gar nicht gut funktioniert. Es ist total schade einfach, dass die Serie so ein bisschen runtergewirtschaftet ist. Die hat einfach nicht mehr so den Status. Und es ist bei Nintendo relativ selten, dass sie einen Franchise so sehenden Auges einfach in der Qualität, wie sagt man, in den Berg...
Den Bach runtergehen.
Nicht den Berg, sondern den Bach runtergehen lassen. Finde ich schade.
Ich glaube schon, dass es ein Anzeichen davon ist, dass das nicht so eine tiefe Serie war und die nicht so stark ausgefuchste Haha-Charaktere hatten. Ja, ich glaube, also das ist ja alles relativ platt, was die Charaktere da machen. Auch der Fuchs, der wird nicht so transparent als Charakter oder so. Und das Gameplay ist auf eine Art, ich habe das vorhin schon angedeutet, ist eigentlich ein 90er-Jahre-Gameplay, das du nicht so leicht in die heutige Welt übersetzen kannst und trotzdem die Faszination erhältst. So. Ja, du sagst es ja klar, wenn es jetzt heute wäre, dann müsste es halt so ein Indie-Spiel sein, so ein kleines, irgendwo vielleicht sogar auf einer mobilen Plattform. Aber das jetzt nochmal so zu nehmen und ein episches Spiel zu machen mit Star Wars-Anleihen und bombastischem Soundtrack und Wingman und alles, und das mit so einem simplen Gameplay ginge nicht mehr. Man müsste es halt jetzt wesentlich aufblasen. Und ich glaube, während das Kerngameplay von Mario einfach noch gut funktioniert und dann halt mal einmal in einem großen Schlag beim N64 brillant übertragen wurde in die neue Dimension, geht das hier, glaube ich, nicht so gut.
Das stimmt, ich gebe dir da recht. Das ist wahrscheinlich tatsächlich der Grund, warum sie immer mal wieder so ein bisschen mit rum experimentiert haben, weil die Fans wahrscheinlich auch... Also alle 5 Jahre muss man denen einfach mal irgendwas hinwerfen. Das sieht man ja auch so ein bisschen an den Zyklen, die es da gab. Von Star Fox Command 2006 vergingen 5 Jahre, dann vergingen wieder 5 Jahre bis Star Fox Zero, damit die Leute nicht völlig hohl drehen einfach, die unbedingt ein neues Star Fox wollen. Aber so richtig wissen sie vielleicht tatsächlich auch nicht mehr, wie sie diesen Erfolg oder diesen Kultfaktor einfach nochmal erzeugen können mit einem neuen Spiel jetzt. Und es wäre jetzt eigentlich typisch Nintendo, muss man sagen, wenn sie einfach sagen würden, hey, wir machen keine neuen mehr, aber hier, ihr kriegt einfach die alten, wir hauen die für jede Konsole nochmal in die Virtual Console, spielt doch einfach die, die waren doch auch schön. Und das ist super komisch bei Star Fox. Das Spiel haben sie niemals irgendwo neu veröffentlicht, also das erste, über das wir gesprochen haben. Das ist seltsam, oder?
Ja, komisch, weiß ich auch nicht, warum. Meinst du, gibt es einen Grund für irgendwelche Inkompatibilitäten oder so, also technischen Grund für?
Also ich glaube, es gab nie wirklich die emulierte Version auf der Virtual Console von FX-Spielen, aber das kann auch kein richtiger Grund sein. Die sind ein bisschen anspruchsvoller tatsächlich, das weiß man aus dem PC-Bereich. Um die sauber zu emulieren, brauchst du eine etwas stärkere Hardware, aber das würdest du heute auch hinkriegen. Und wenn sie es wirklich gewollt hätten, sowas wie das Yoshi's Island, was ja den FX-Chip 2 hatte, haben sie später auch für den Game Boy Advance adaptiert. Es war keine Emulation, sondern es war eine angepasste Version. Also es gab später Geräte oder es gibt Geräte, gerade auch zum Beispiel für den Game Boy Advance oder für den DS oder für den 3DS. Warum nicht einfach da das alte Urspiel nochmal neu machen? Ich kann mir höchstens vorstellen, wobei die Firma gibt es nicht mehr. Meinst du, Argonaut hat da irgendwelche Mitspracherechte oder was auch immer daran?
Kann ich mir eigentlich jetzt auch nicht vorstellen. Ist ja schon ein Nintendo-Spiel am Ende gewesen, ja. Also, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht zählt es nicht zu ihren Kernmarken und es interessiert sie nicht mehr so, aber andererseits kommen ja nochmal neue Spiele raus damit. Dann hätten sie auch das alte nochmal machen können. Oder es hat sich zu weit entfernt, sozusagen. Also, dass sie halt dann gedacht haben, okay, jetzt hier 2016 kommt halt das Zero raus und ist ja eine ganz andere Art Spiel als das alte. Und dass sie nicht sozusagen falsche Erwartungen wecken wollten mit dem Release des alten, weil sie das Zero beschützen wollten, weil das noch kommt oder so. Keine Ahnung.
Ja, stimmt. Oder sie sagen heutzutage auch, hey, wenn wir das jetzt nochmal raushauen, das verkaufst du halt an niemanden mehr, der das nicht als Original schon kennt, weil es natürlich einfach technisch die Leute vielleicht dann doch ein bisschen irritiert heutzutage, wenn die sich das kaufen würden dann für, sagen wir mal, 8 Euro oder so und das Spiel würde halt so laufen, wie es halt damals einfach lief. Ich glaube, das ist schwer, das heute jungen Spielern dann zu verkaufen, einfach in der Performance.
Das kann gut sein,
ja. Du müsstest wahrscheinlich das einfach remastern oder sowas.
Ja, wahrscheinlich. Aber das gibt ja mit der N64-Version schon quasi eine remasterte Version.
Ja, stimmt. Halt
mit anderen Levels, ja. Aber das ist ja auch kein großer Nachteil. Wenn man eine von beiden neu rausbringen müsste, ist das schon die, logischerweise.
Ja gut, die gibt's ja auf dem 3DS schon, aber genau. Bringen sie bestimmt trotzdem irgendwann nochmal. Ich glaube, für die Switch werden wir auch noch einige Remakes an alten Spielen sehen. Ja. Das siehst du ja jetzt schon, dass sie auch ihre Wii U-Titel da gerade nochmal neu rausbringen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das in Zukunft auch machen werden.
Da sind sie ja eigentlich ganz konsequent. So, haben wir denn noch was, was ungesagt geblieben ist? Bestimmt gibt es noch ganz viel, aber irgendwas, was uns noch einfällt? Oder würdest du sagen, wir sind mit Star Fox durch?
Ich glaube, wir haben es relativ umfassend besprochen. Dafür, dass es halt eigentlich echt ein simples, kurzes, einfaches Spielchen ist, haben wir, glaube ich, schon sehr viel darüber gesagt. Irgendwas fällt uns jetzt bestimmt noch unten durch.
Da fällt bestimmt einem unserer reizenden Hörer irgendwas ein, was er in die Kommentare schreiben kann. Wir freuen uns ja immer über Kommentare. Verweisen wir auch immer mal wieder drauf auf der Webseite auf stayforever.de. Wir freuen uns auch bei iTunes über Bewertungen und auf Interaktionen auf Twitter und auf Facebook. Würde uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal und natürlich vielen Dank, Fabian.
Sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir eine weitere Folge machen werden. Und auch da nochmal, wenn wir etwas vergessen haben, finde ich es gar nicht so schlimm, weil sonst hätten wir die Messlatte jetzt schon so hochgelegt. Dann könnten wir uns gar nicht nochmal verbessern bei der hoffentlich folgenden Fortsetzung dieses Podcasts zu einem neuen Thema. Dann darfst du dir irgendein Spiel aussuchen. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird.
Ich habe schon erste Ideen.
Sehr cool.
Dazu kommen wir noch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.